Max, wir müssen reden.
Na.
Ich bin wieder in Deutschland.
Ja.
Uff, 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 uff. Alter, ich muss mal nochmal ganz kurz, ich muss mich nochmal entschuldigen für die letzte Sendung. Ich war so lahmarschig kaputt. Mein Gehirn hat so überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mir nochmal reingehört in den Podcast, wie ich mit jedem Wort kämpfe. Also wirklich. Ich kann keinen geraden Satz sprechen. Das ist eigentlich nicht, hätten wir eigentlich nicht raushauen dürfen, glaube ich.
Okay.
Also es war echt schlimm. Also ich krieg wirklich nicht keinen geraden Satz raus. Das ist echt übel. Hab ich,
Du machst einen Fehler, weißt du? Du hörst dir offensichtlich nochmal an, die Podcasts.
ich hatte auch keine Erinnerung mehr daran, wo wir überhaupt geredet haben. Ich musste da mal reinhören. Ich dachte nur so, aua, aua, aua. Nee, das war echter Jetlag, da war ich völlig draußen schon irgendwie zu der Uhrzeit. Interessanterweise ist der Jetlag zurück nicht so schlimm. Ich
Was?
bin viel fitter, ich habe das Gefühl schon fast, ich bin normal in meinem Rhythmus drin. Also,
Du
das
bist
jetzt
jetzt auch
seit
schon
drei
eine Woche
Tagen.
zurück oder 3 Tage erst? Nee, du bist doch. Wann bist du
Nee,
zurück?
seit 4 Tagen oder so bin ich zurück, ne?
Okay.
Bin ja am Donnerstag gekommen, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und heute ist Montag, ja, 4 Tage.
Okay. Ja, also
Ist schon
für
abgefahren.
mich ist immer genau umgekehrt. Ich bin.
Aber vielleicht bin ich halt, weil das zu kurz, ich bin gar nicht so richtig hundertprozentig in den San Francisco-Rhythmus reingekommen.
Keine Ahnung. Also ich habe nur, also bei mir ist es normalerweise so in die Richtung hier, ist es so, der erste Tag ist immer der schlimm, also alle sagen immer, man soll mindestens bis 10 wach halten sein, bleiben nach Möglichkeit, halte ich für totalen Blödsinn, einfach schlafen gehen, wenn man müde ist. Also haben wir darum gemacht, das erste Mal war halt, weil, als wir mit Kolja zurückgeflogen sind und wir dann halt ausgerechnet haben, dass wenn wir hier 10 Uhr nachts schlafen gehen, dass das dann 7 Uhr morgens in Deutschland ist, also seine normale Aufstehzeit. Also wäre es im schlimmsten Fall so gewesen, dass er dann wenn wir schlafen gehen, quasi aufwacht, und das wäre nicht gegangen, schlicht und ergreifend. Und darum sind wir halt einfach mit ihm schlafen gegangen, was so nach meiner Erfahrung einfach am besten funktioniert fast. Der erste Tag, am ersten Tag denkt man immer, oh ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Der zweite Tag ist dann immer der eigentlich schlimme. Also der erste Tag meine ich das erste Mal aufwachen und den ersten vollen Tag. Der zweite Tag, da hat man dann den Downer, und dann wird es von Tag zu Tag deutlich besser, und dann hat man es so nach 4, 5 Tagen, hat man es so grob hinter sich. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man für eine Stunde etwa einen Tag braucht. Das hieße, dass man etwas über eine Woche braucht, für diese Zeitverschiebung jetzt hier. Keine Ahnung, finde ich ein bisschen übertrieben, aber weiß nicht, keine Ahnung. Und in der anderen Richtung finde
Also
ich es
ich
viel,
habe
viel
eine Woche
schlimmer.
gebraucht und war immer noch nicht durch irgendwie.
Krass,
Ne?
ja. Ja, aber ich. Also,
Also, aber der Punkt war, am Ende war ich ja eigentlich fit immer. Ne?
ja.
Also ich würde sagen, die letzten 4 Tage oder so mindestens war ich eigentlich so irgendwie, oder 5 Tage sogar, war ich eigentlich so tagsüber durch und hatte nur diese Probleme ab 18, ab 20 Uhr. Ne? Da bin ich halt immer so krass abgekackt. Und das war dann aber nur diese Zeit so. Bis 20 Uhr war ich immer voll normal. Und dann 20 Uhr ging es dann rapide bergab und es ging gar nichts mehr.
Ja, naja, ist halt manchmal so, ne? Kann man halt nichts dran
Ja, ganz
ändern.
komisch.
Ich hingegen bin heute total durch, weil ich heute Nacht irgendwie bis 2:30 wach gelegen habe, aus irgendeinem Grund. Und ja, bin jetzt noch ein bisschen, bin jetzt noch daneben. Ach
Ich
so.
habe dir ein Stück meines Jetlags überwiesen.
Ja, hier fragt jemand im Chat,
Wir haben wieder einen Chat.
Orex, ja, in der Streamseite gerade. Orex fragt da gerade. Juhu, freut mich, dass ihr streamt. Würde mich freuen, wenn ihr kurz was ihr alles so in Kalifornien gemacht habt. Im Mai bin ich auch da und brauche Tipps. Was hast du so
Ah,
alles
das wäre
gemacht?
jetzt so.
Du warst
Genau.
nicht rumgereist, ne? Du warst die ganze Zeit hier.
Genau, also höchstens, wir haben ja so Tagestrips manchmal gemacht
Ja, genau.
mit dem Auto.
Also, die ganzen Tech-Companies lohnen sich natürlich, wenn man da irgendwie Kontakte hin hat, glaube ich. Wir waren zusammen auf dem neuen Apple Campus. Das fand ich cooler, als ich gedacht hätte.
Naja, wir waren im Visitor Center
Wir waren im
vorher.
Visitor Center, aber das war cool. Also das war, also erstens,
Das hat sich aber schon gelohnt, ja.
ja, also es ist definitiv, also vorher war ich so halt, na, meh, ja, mach mal halt. Aber die haben da dieses AR-Ding, dieses, wo man da dieses gigantische Aluminiummodell sich, haben wir darüber beim letzten Mal schon geredet? Nee, wa? wo man sich dieses gigantische Aluminiummodell.
Wohl, wir waren da auf jeden Fall schon vor.
Genau, wir waren da nämlich
vor. Nachdem wir da waren.
Ich hatte auf jeden Fall überlegt, darüber zu reden. Ich weiß noch nicht mal, ob wir es tatsächlich getan haben. Also so halt aus einem Aluminiumblock gefräste 3x3 Meter großes Modell von diesem ganzen Campus. Und dann kriegt man so iPads gereicht, auf denen man dann so eine AR-View hat. Und das ist so mit dieser Apple-Technologie da, mit diesem AR-Kit. Und das ist schon ziemlich cool gemacht und sowas. Also wenn man da in der Nähe ist, ich sage jetzt nicht, dass man da extra 2 Stunden für hinfahren soll oder sowas, aber wenn man da in der Nähe ist, dann lohnt sich das, glaube ich, auf jeden Fall, das mal gesehen zu haben.
Also ich meine, wir sind jetzt abends hingefahren, aber genau. Ich glaube, kann mir auch vorstellen, wenn man tagsüber dann auch mal in dieses runde Raumschiff da das dann sieht, das ist auch nochmal allein schon mal sehenswert, da einfach mal dran vorbeizufahren, oder?
Das fand ich, es ist schon irgendwie ganz, ich fand, das fand ich so aus wie so im Wesentlichen so ein, hat mich ehrlich gesagt so an hier diese KDF-Sachen auf Rügen da erinnert. Weißt du, an der Ostsee, warst du da mal?
Vor Rügen.
Na, da gibt's doch dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, dieses KDF-Hotel, dieses riesengroße, mit dem sie nicht wissen, was sie damit anstellen sollen. In der Nähe von Peenemünde ist das oder sowas?
Können sie einen Apple Store jetzt reinmachen?
Können sie einen riesen Apple Store reinmachen? Also es ist, also der Grund dafür ist halt, weil es halt ein Kreis ist und du siehst halt, wenn du von oben drauf guckst, dann sieht es natürlich total beeindruckend aus, aber wenn du davor stehst, dann siehst du halt ein Bürogebäude, siehst du halt eine senkrechte Wand, die nach hinten, nach links und nach rechts im Nichts endet, weil sie sich halt so wegbiegt und du siehst halt kein Ende. Und dadurch fand ich irgendwie so ein bisschen, also natürlich sind das bestimmt alles sehr schicke Büros da drin, aber so im Vorbeifahren fand ich es jetzt eher ziemlich underwhelming, muss ich sagen. Aber Aber dieses Visitor Center und so, das fand ich schon ganz nett. Und da gibt es dann auch, gibt's in beiden, also beim Apple Store, am Infinite Loop, da gibt es T-Shirts, die man nur da kaufen kann. Und ich finde tatsächlich teilweise ziemlich schöne T-Shirts, die man auch so tragen kann. Ich habe mir da jetzt eins gekauft mit so einem klassischen Mac drauf, so in so einer Explosionszeichnung, in sehr coolen Farben. Den finde ich tatsächlich ein sehr schönes T-Shirt einfach.
Explosionszeichnungen sehen sowieso immer ganz sexy aus.
Genau. Genau, und die Farben waren cool und so ein schwarzes T-Shirt und so, alles gut gemacht. Bei dem neuen Campus haben sie nochmal separate eigene T-Shirts. Da hat uns dann irgend so ein Verkäufer lang und breit über irgend so ein dämliches Basecamp erklärt. Basecap? Also so eine Mütze, wie heißen die Dinger? Schirmmütze? Was haben denn die jungen Leute heutzutage? Michi, hilf mir doch mal.
Basecap.
Basecap. Okay, also so ein Ding auf jeden Fall. Und lang und breit hat er uns da irgendwas erzählt darüber, was ich gar nicht wissen wollte. Aber auch da haben sie so ein paar, die ich allerdings nicht ganz so cool fand. Also da habe ich mir einen Beutel gekauft, weil ich Beutel immer gerne kaufe. Ansonsten, was hast du noch so gemacht? Golden Gate Bridge?
Also ich meine, gibt es außer Apple noch was anderes zu erzählen?
Nee, eigentlich nicht.
Genau, also ja, also ich glaube, wir haben ja so ein bisschen schon erzählt beim letzten Podcast, ne, dort an der North Beach waren. Und North Beach von dem Point Reyes.
Ach so, ja. Ja, genau. Stimmt, ja.
Das war ja irgendwie ganz schön. Aber das war halt da. Ansonsten, ich bin halt öfters mal mit dem Fahrrad einfach, hab mir ein Fahrrad geschnappt und bin in San Francisco rumgefahren. Das war wirklich sehr toll. Also das macht echt Spaß. So das erste Mal so ein bisschen Touri-mäßig einfach so ein paar Touri-Spots abgedingst. Beim zweiten Mal, ist ja okay, ist auch Touri, bin ich halt über die Golden Gate Brücke gefahren, aber ach, komm, das lohnt sich definitiv. Und dann halt rüber da nach so Sausalito. Ich bin ja nicht direkt bis nach Sausalito gefahren, aber
ja.
Aber halt dann da im Norden rum und hab mir da ein paar Aussichtspunkte, mir dann die Brücke von der anderen Seite nochmal angeschaut und so kann man schön dann auch auf die Skyline von San Francisco schauen. Was ich dann nochmal gemacht habe mit dem Fahrrad rüber nach Oakland, also sozusagen nach Osten raus. Da ist dann ja Oakland und da drüber ist Berkeley. Da muss man mit dem Fahrrad, kann man dann kurz mal irgendwie in die Bahn mitnehmen, dann kann man sozusagen unter der Bay runter durchfahren.
Ist nicht so beeindruckend.
Ist nicht so beeindruckend, aber zurück bin ich dann mit der Fähre gefahren, das ist etwas mehr beeindruckender. Da fährt man dann auch so unter der Bay Bridge lang, die die ja viel größer noch ist als die Golden Gate Bridge, Brücke, allerdings nicht ganz so schön. Und ja, also wie gesagt, ich bin dann halt so komplett durch Oakland durch bis nach Berkeley. Und das war auch cool, also sich Berkeley anzuschauen, also die Universität habe ich mir angeschaut. Genau, und Silicon Valley, so im Endeffekt so zwischen Facebook und Google, irgendwo findet sich dann ja auch die der Stanford Campus, das war auch ganz interessant. Ich war am Freitags ist immer um 12, ist so ein Lunch, ein offener Lunch von dem Internet Archive, da war ich, das war sehr, sehr spannend, da lernt man auch die ganzen Leute kennen, kann eine Führung machen, kostet alles nichts, man kriegt umsonst was zu essen und wenn man sich nicht ein bisschen geschickter anstellt als ich, dann kann man auch nette Leute kennenlernen.
Sollte ich vielleicht auch mal machen. Also das Internet Archive, ich war nie drinne, aber ich hab's von außen diverse Male gesehen und du warst ja dann auch drinne und das ist echt, das sieht aus wie so eine Kirche oder sowas oder halt so eine alte Bibliothek.
Das ist eine Kirche, das war eine ehemalige Kirche, genau. Und das ist in einer ehemaligen Kirche, das ist auch wirklich toll. Da sind dann so Server wirklich, also wo eigentlich die heiligen Statuen stehen, ne? Da sind jetzt die Server drin stehen. Da
die heiligen Daten.
Total geil an. Die heiligen Daten, ja, es ist sehr, sehr witzig. Und die sind auch irgendwie, die haben geilen Humor, die Leute, die sind sehr, sehr nett und die machen eine tolle Arbeit auch. Und die erzählen über ihre Arbeit und sind sehr stolz auf ihre Arbeit und jeder, der schon mal die Wayback-Maschine benutzt hat, weiß das Internet Archive auch sehr zu schätzen, denke ich.
Ja, genau, also das ist auf jeden Fall was wert. Was ja noch, achso, ja, über die Golden Gate Bridge gibt es halt so diese Standardtour nach Sausalito rüber und dann mit der Fähre wieder zurück. Das habe ich ein paar Mal gemacht, das ist auf jeden Fall sehr nett. Wo man dann halt so nach der Radtour noch so einfach auf dem Boot rumsitzen kann ein bisschen. Das dauert bloß gerne mal ein bisschen länger. Was du jetzt auch nicht gemacht hast, was ich empfehlen kann, ist ein bisschen teuer oder ist relativ teuer, aber finde ich, lohnt sich total, ist Alcatraz. Fand ich wirklich so. Sagen alle immer, von den touristischen Sachen ist es die, die man noch am ehesten machen soll. Also von den krass touristischen Sachen.
Es ist krass, ich war 12-13 Tage da, aber ich konnte nicht alles machen. Also was ich auch verpasst habe, was ich unbedingt eigentlich machen wollte, war ins Internet History Museum.
Computer History
Museum. Zu fahren. Computer History Museum. Wenn man, das ist halt in Mountain View, also wenn man halt Google besuchen will, kann man da halt auch gleich mal beim Computer History Museum vorbeischauen.
Genau.
Aber man muss drauf aufpassen, es hat nämlich montags und dienstags geschlossen und deswegen hat das irgendwie nicht hingehauen, dass ich da mal vorbeischaue. Also das war so ein bisschen doof. Naja.
Ja, das fand ich damals auch, da war ich irgendwann mal mit Dom und Sophia vor langer, langer Zeit. Das war auch sehr cool.
Ja.
Ah.
Das habe ich noch gemacht.
Ein Erdbeben hast du verpasst.
Echt? Ja, wann?
Na, wir haben ja da den einen Abend, quasi an deinem Abschiedsabend, da haben wir ja irgendwie in der Kneipe gesessen. Und ich habe sogar noch ein bisschen gemerkt, sodass ich dachte, du hast irgendwie so mit dem Bein gewackelt und dann dachte ich, dass der Boden halt so ein bisschen vibriert. Und dann hat Rob irgendwie ein paar Minuten später, eine halbe Stunde später so gesagt, wir haben offensichtlich gerade ein Erdbeben verpasst. Und das, würde ich sagen, kam ziemlich genau zu dem Zeitpunkt hin, als ich dachte da so, ah ja, Michi macht dann so. Genau.
Also verpasst habe ich es dann ja nicht, ich habe es nur nicht gespürt.
Ja, ist das nicht verpasst? Ist das, ich meine, bloß weil er
den Zug gesehen hat, wie er gefahren ist. Verpasst wäre, wenn es halt nach meinem,
ach so, das meinst
du. Wenn ich jetzt gefahren wäre und dann wäre es direkt nach mir gekommen, dann hätte ich es verpasst.
Genau, also
ein Erdbeben muss man auf jeden Fall noch mitnehmen, sonst war man nicht. Und sonst
wenn aber gerade keins ist, dann kostet es echt viel. Ja.
Genau.
Aber ansonsten mit Rad, das geht relativ gut durch San Francisco, ne?
Genau, also man muss ein bisschen Kondition, also beziehungsweise ich muss sagen, ich habe mir da so diese spezifische Kondition, die man braucht, um Berge zu nehmen, habe ich mir da wirklich antrainiert. Also sowohl beim Laufen gehen, ich bin da immer auch regelmäßig laufen gegangen, als auch beim Fahrradfahren. Da habe ich wirklich auch gemerkt, wie ich da besser wurde. Also dieses am Berg laufen oder ein Berg hochradeln, so am Anfang ist man da echt, auch wenn man relativ gut trainiert ist, wenn man das nicht gewohnt ist, dann, wenn man so ein Flachlandmensch ist wie ich, dann braucht man da ein bisschen da reinzukommen und das hat jetzt aber zum Ende her immer besser geklappt, also das ist auch ein schönes Workout, sag ich mal,
ja.
Da so rumzufahren.
Das stimmt. Da lernt man den Google Maps Fahrradmodus zu schätzen, der um einen Berge drumherum scheucht, soweit es geht. Weiß nicht, hast du ihn genutzt?
Das stimmt, ja. Ja, doch, ja, ich bin ja meistens mit Google gefahren und
und du bist ja den einen Tag bist du ja so die Mörderstrecke abgelaufen hier. Das fand ich ja, da war ich ja echt
Das war der erste Tag gleich. Da
bin genau.
Ich, ja, im Endeffekt bin ich die Mission Street hochgegangen. Achso, das kann man vielleicht dazu sagen, das vergessen wir sonst. Max wohnt mehr oder weniger dort in diesem Mission-Bezirk. Das heißt,
südlich davon, in Bernal.
Ein bisschen südlich davon. Aber im Endeffekt halt so kann man zu Fuß hinlatschen.
Ja.
Und und das ist halt so diese zwei Straßen Mission und wie hieß die andere?
Valencia,
genau. Und relativ lange, sehr belebte Straßen, die auch irgendwie so ein bisschen schick, nett, irgendwie cool sind oder so. Und da kann man auf jeden Fall hin, wenn man in San Francisco ist. Eine andere Sache, die ich auch ganz interessant fand, war die Hyde Street, also mit AI, Hyde Street, die so dieser Hippie-Bezirk ist.
Haight-Ashbury, das ist so das.
Oder Haith.
Ich glaube, genau. Das heißt Haith. Aber das ist so das klassische Hippie. Also daher hat San Francisco sein Image her.
Ja, genau. Und dann, also so Hippie und dann klar das Castro-Viertel, das ist da so der homosexuellen Bezirk.
Der schwulen Bezirk, der Lesbenbezirk, da wohnen wir ja.
Ach so, das ist so getrennt.
Halt. Naja, ich Born weiß nicht, ob es schlimm getrennt ist, aber das ist tatsächlich so, dass hier Bernal Heights ist so klassisch der Lesbenbezirk. Was ich jetzt auch gelernt habe, ist, wir gehen gerne mal in ein Restaurant namens Red Hill Station. Das ist hier so ein bisschen die Straße runter, waren wir jetzt mit dir nicht, aber. Und die Red Hill Station, also das war früher eine Straßenbahnhaltestelle, die es schon seit einer Zeit nicht mehr gibt, die Straßenbahn, die sind dann halt irgendwann und Red Hill hieß das, weil früher hier, als das noch relativ günstig waren, haben hier die ganzen Sozialisten hier in dem Viertel gewohnt. Also wohne ich hier quasi im Sozialisten- und Lesbenbezirk. Ich glaube, man kann es schlechter erwischen.
Okay.
So, nochmal so ein bisschen. bisschen San Francisco-Historie oder Bernal Heights-Historie.
Genau, das sind so tollen Stadtteile. Ich meine, klar, also wenn man die Touri-Linie macht, dann kommt man eh durch die Market Street, denke ich mal, und eher dort an den Piers vorbei.
Genau.
Das geht aber nicht aufhören, denke ich. Ja.
Chinatown natürlich noch, so dieses ganze Zeug, sich einmal alles angucken.
Genau.
Was ich einfach noch empfehlen kann, ist, gerade wenn man aus Europa kommt, wo man das nicht so kennt, ist einfach mal ein Auto, also und wenn man nur San Francisco macht, einfach mal ein Auto mieten für einen Tag und in den Highway 1 entweder Richtung Norden oder Richtung Süden fahren. Es lohnt sich in beide Richtungen. Wahrscheinlich in Richtung Süden ist es alles noch ein bisschen näher, also da sind so ein paar echt schöne Stellen. Grey Vale Beach ist von uns zu Hause aus 20 Minuten mit dem Auto. Half Moon Bay sind es vielleicht so 40 Minuten oder sowas und da gibt es echt, also einfach so da langfahren und das Licht genießen und so das Meer genießen und sowas, das ist einfach sehr, sehr schöne Landschaft und auch in Richtung
genau,
Norden.
Das ist alles so Westküste, das heißt also man kann dort echt spektakuläre Sonnenuntergänge gucken, wie
genau.
Man an meinem ausgiebigen Instagram-Feed begutachten kann.
Also so Richtung, wenn man hier losfährt, Richtung Süden bis nach Mexiko und nach Norden Richtung bis nach Alaska ist eigentlich alles ziemlich geil. Also es haben bis nach Oregon kann man auf jeden Fall problemlos reinfahren und sowas und Washington und sowas. Es ist alles sehr schön. Also in Oregon war ich ja selber noch nicht, aber das ist kann man schon machen. Also das würde ich empfehlen, weil nur so San Francisco finde ich kann man viel machen, aber so gerade so Baker Beach, warst du am Baker Beach eigentlich? Der ist so von der quasi auf der Stadtseite, auf der San Francisco Seite von der Golden Gate Bridge. Und da hat man halt einen super Blick auf die Golden Gate Bridge und das ist auch so, früher hat da Burning Man Festival stattgefunden. So die ersten Male.
Aber kann sein, dass ich da Baker Beach war. Doch, ich glaube,
wenn man so durch den Presidio Park durchfährt, dann kann man den gut mitnehmen. Also zu Fuß auf gar keinen Fall, weil das ist auch sehr, sehr bergig und durchaus weit. Mit dem Rad, wenn man ein bisschen, muss man ein bisschen Kondition mitbringen, aber dann geht's ganz gut. Wenn man an der Golden Gate Bridge ist, muss man eh nur noch nach unten.
Doch, ich war beim Weg. Also es ist schon auf der Stadtseite, ne?
Ja, genau.
Doch, 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 da war ich unten. Also wenn man, ja doch, ja doch, war ich, glaube ich.
Und ansonsten lohnt es sich, auf die andere Seite zu gehen, zum, wie heißt der, da, also quasi, wenn man vom Pier, also das machen, glaube ich, viele Touristen falsch. Die laufen dann so die Piers lang und dann sind sie irgendwann mal am Pier, welches ist das da, 38 so, oder 40 oder sowas, an einem der letzten. Und dann denken sie sich, ah, hier passiert ja nicht mehr viel. Und da noch weitergehen, weil da ist dann Chrissy Field heißt das, genau. Und da ist einfach
genau, da war ich auch.
Offene Fläche, ist so eine offene Grünfläche. Und dann sieht man halt, wenn das Wetter halbwegs ist, dann sieht man die Golden Gate Bridge und dann sieht man Alcatraz und dann sieht man gegenüber das ganze Zeug und dann sieht man die kleinen Bootchen da überall rumfahren und sowas. Und das ist sehr, sehr malisch. Und dann kann man einfach ewig lange noch weiterlaufen. Das kann ich
auch. Und dann kommt man irgendwann in den Prospect Park, ne?
Präzise.
Das geht dann in den Präsidium meine ich am
genau. Prospect. Das geht dann in diesen riesengroßen
Prospect
Park Präsidium.
Prospect bei New York, hey.
Genau. Und so diese ganzen Piers, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob die sich so wirklich lohnen. Also
ja, also man kann schon mal bei 39 vorbeischauen, das ist dann sozusagen diese Touri-Aktion,
genau.
Ist auch alles verjahrmarktet ohne Ende, aber im Endeffekt haben die da ganz viele so Schwimmelemente aufgebaut und da hängen dann die ganzen Robben ab. Da kann man relativ
genau.
Nah ran und sich Robben angucken, so wie sie da so rumhängen. Und das ist eigentlich ganz nett. Ja, den Jahrmarktkram kann man dann ja beiseite lassen.
Genau, das haben wir ja dummerweise ausgelassen. Redwoods, meint hier noch jemand? Also es gibt nördlich von San Francisco gibt es die Mio Woods. Da würde ich dringend empfehlen, immer relativ früh und in einer Woche hinfahren und sowas, weil ansonsten ist da die Hölle los. Wir sind da gewesen und wir waren relativ früh da. Wir sind so rein und haben so, okay, das könnte klappen, weil wir sind heute, wir haben es geschafft irgendwie, ich weiß nicht, so irgendwie gegen 10 oder halb 10 da zu sein. Mein Rechner hat sich hier gerade, ach.
Also noch höre ich dich.
Ja, ja, mein Rechner war bloß gelockt und ich hab neulich mein Passwort geändert und jetzt muss ich mir beim Passworttippen noch deutlich mehr konzentrieren. So, genau, Mio Woods lohnt sich auf jeden Fall, aber relativ früh da sein und wenn es geht unter der Woche, weil ansonsten ist da die Parkplatzsituation die pure Hölle. Also es ist wirklich so, dass ich teilweise eine halbe Stunde vom Parkplatz aus noch gelaufen bin, bis ich an den eigentlichen Mio Woods war. Und dass man dann so Sachen gemacht hat wie die alle schon absetzen und dann irgendwo parken und so, weil das da so überfüllt ist. Ansonsten war ich mit Diana nochmal neulich in Scotts Valley, was ein bisschen weiter weg ist von San Francisco, das ist dann Richtung Süden und die Bäume sind da auch nicht ganz so gehäuft, aber es war zum einen sehr, sehr leer und zum zweiten waren die Bäume dann noch größer. Also da war dann so ein Baum, in den man unten reingehen konnte, wirklich so unten, also war so eine kleine natürliche Aushöhlung drin, konnte man reingehen und dann stand man da in so einer natürlichen Höhle in diesem Baum, die locker, also man konnte problemlos drin stehen und es hat irgendwie, ich habe mal gehört, dass irgendwie, was haben sie gesagt, 40 Kinder oder so reingepasst hatten. Also die ist richtig groß und sowas und sehr, sehr beeindruckende Bäume und sowas und das hat man erstaunlich viel so rund um San Francisco, was die meisten Leute, glaube ich, ein bisschen verpassen. Was gerade aus europäischer Sicht doch sehr, sehr schön ist, weil es relativ natürlich noch alles ist und nicht so durchkultiviert wie in Europa.
Überhaupt die Redwoods, das haben wir hier einfach nicht. Das sind einfach Viecher, die sind einfach ein bisschen größer.
Klar, also das ist zum einen sehr beeindruckend, aber ich finde es auch, wenn man hier so durch die Landschaft gerade fährt, kapiert man erstmal, wie kultiviert alles in Europa ist, weil das halt schon so lange besiedelt ist. Und dass da halt seit 10.000, also dass da halt kein Quadratmeter mehr ist ja im Endeffekt in Europa, der nicht irgendwann mal von Menschen aufgeforstet oder abgehackt oder wie auch immer abgearbeitet worden ist. Und hier hat man das noch viel stärker und das ist schon ein Unterschied. Aber ja.
Mhm, das stimmt, ja. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich seit San Francisco, das war am Mittwoch bin ich losgeflogen, am Donnerstag bin ich hier angekommen, morgens um 7. Bin ich immer noch nicht so richtig angekommen. Also ich habe dann sozusagen den Tag in Berlin verbracht, bin dann nach Köln gefahren am nächsten Tag, am nächsten Morgen, weil ich dann ein Seminar hatte, also das ganze Wochenende, also zumindest Freitag, Samstag. Dann bin ich weitergefahren nach Düsseldorf, habe eine Freundin besucht, bin dann nach Hannover gefahren, habe meine Eltern besucht und bin jetzt heute Morgen sozusagen wieder in Berlin angekommen, war jetzt heute den ganzen Tag im Büro und habe gearbeitet Und ich muss sagen, ne, also ich habe noch nicht wirklich wieder in meinem Leben angekommen, wieder zurück. So.
Tja.
Also muss man sich überlegen, ich war jetzt die letzten, das ist ja 5 Tage her, dass ich losgeflogen bin. Ne?
Ja.
Also das heißt, und da war ich in San Francisco, in New York, in Berlin, in
New York, bitteschön.
Ja, in New York, okay, in New York, in Berlin, in Köln, in Düsseldorf, in Hannover, wieder in Berlin.
Ja.
Also es ist irgendwie ist gerade, aber ich jetzt bin ich wieder hier, richtig hier, und jetzt kann ich wieder ein bisschen entspannter irgendwie, obwohl entspannter, ich habe jetzt noch ganz viele Sachen zu tun bis zum Ende des Monats, aber egal, kriegen wir alles hin.
Ich wollte mal ein bisschen was erzählen, eigentlich fast Nerds FM Content, aber egal. Ich habe am Wochenende das erste Mal, ich nehme mir seit Jahren vor, mal was am Arduino zu basteln. Und habe jetzt am Wochenende so mit einem Arduino-Projekt angefangen. Ich weiß nicht, ob man Arduino-Projekt jemals beendet, aber mit einem angefangen. Und zwar geht es um Folgendes. Wir haben so eine Deckenreflexionsuhr. Ich weiß nicht, ob obwohl die das Praktischste überhaupt sind, finde ich, bin ich die einzige Person, die ich kenne, die sowas besitzt, obwohl es die überall für billiges Geld gibt. Das sind so Wecker, die man sich auf den Nachttisch stellt. Und die dann so einen kleinen Dia-Projektor drin haben, mit dem sie die aktuelle Uhrzeit an die Decke projizieren. Und man sieht das nicht, wenn das Licht an ist im Raum, aber nachts ist es ja dunkel, ist ja eine praktische Eigenschaft der Nacht. Und dann kann man halt, wenn man nachts irgendwie aufwacht oder nachts nicht einschlafen kann oder morgens mal aufwacht, guckt man kurz an die Decke und sieht, wie spät es ist, ohne sich irgendwie groß rumdrehen zu müssen und sowas. Und steht dann halt in großen, roten, freundlichen Lettern an der Decke die Uhrzeit. Und super praktische Sache. Und ich habe schon seit Ewigkeit mal überlegt, ob man da nicht irgendwie mal was so irgendwie mit einem Telefon reinlegen könnte, ob man da nicht irgendwas bauen könnte, dass man da mehr Informationen sieht als nur die Uhrzeit, sondern irgendwie noch, keine Ahnung, Tageszeitrhythmus, weiß der Teufel was. Und jetzt ist es halt so, dass wenn man abends Kolja ins Bett bringt, dass der gerne sich mal die Uhr anguckt und damit die Zeit langsam lernt. Und es ist so eine 7-Segment-LED, LED-Anzeige, die halt nicht so wirklich nach richtiger Zeit aussieht. Also die Zahlen sehen halt nicht, also ja, ihr wisst, kann sich ja jeder vorstellen, so 7-Segment-Anzeigen kann man machen, versteht man, wenn man es lesen kann, aber so ein kleines Kind, was halt noch keine Zahlen kann, ich glaube, für den ist das schon ganz schön verwirrend. Und darum habe ich gedacht, naja, baue ich da mal was Besseres, baue ich mal selber so eine Projektionsuhr, die dann mit so einem LED-Dot-Display das Ganze anzeigt. Und die Teile dafür hatte ich hier weitgehend rumliegen. Das Einzige, also ich hatte mir irgendwann mal so ein Arduino gekauft, oder ein paar Arduinos, die hier irgendwie noch rumfliegen, und ich habe hier so ein LED-Display, da habe ich noch eins, da hatte ich nämlich auch, das nehme ich dann gekauft und habe das da irgendwie, und habe mich da am Wochenende mal dran gesetzt, und ich bin total geflasht davon, muss ich sagen, ich will jetzt mehr davon machen, weil es war so die ersten paar Stunden waren super frustrierend wegen der ganzen Anfangsprobleme. Also ich hatte vergessen, ich habe einen Treiber nicht installiert, weil ich dachte, ich bräuchte keine Treiber und das müsste doch auch so gehen und so. Und habe am Anfang dann, als ich auch dieses LED-Display angeschlossen hatte an den Arduino, hat ewig lange gedauert, bis ich die richtigen Pins rausgefunden hatte und sowas. Das war alles, am Anfang war das sehr, sehr frustrierend. Aber nachdem ich einmal den Dreh so halbwegs raus hatte, ging das unfassbar schnell alles. Also vielleicht habe ich jetzt auch ein Projekt, was total nah dran ist an so einem Standard-Use-Case. Eine Uhr bauen ist jetzt nicht so total selten und sowas. Und ich habe im Endeffekt ja nur eine Uhr gebaut. Aber im Wesentlichen habe ich da mit wenig Ahnung und ein bisschen Rumprobiererei jetzt in, ich weiß nicht, wie lange habe ich da insgesamt dran gesessen, vielleicht so 10, 12 Stunden so eine funktionierende Projektionsuhr gebaut, die jetzt bei uns im Schlafzimmer steht und jetzt halt in etwas schöneren Buchstaben die Uhrzeit an die Decke projiziert. Der zweite Vorteil ist, dass er sich aus dem Internet die Zeit holt und dadurch mal nicht ständig falsch geht, wie die alte Uhr. Muss mal gucken, wie sie in Sommerzeit, Winterzeit hinkriegt, ob ich das dann hardcodieren muss oder ob ich dann irgendwie dafür eine Lösung finde. Aber das fand ich echt sehr, sehr beeindruckend. So mit so ein bisschen, also zum einen ist der Scheiß so billig alles, also so ein Arduino. Wenn man den auf Amazon kauft, dann kostet der, also ich habe jetzt so ein, wie heißt das? Wemo D1 Mini oder sowas. Das ist so ein Arduino, der hat einen WLAN-Chip drin. Wenn man den, der ist winzig, der ist so Briefmarkengröße, falls noch jemand weiß, was eine Briefmarke ist. Ja, ne? Und wenn man den auf Amazon kauft, dann kostet der so um die $10. wenn man den direkt.
Sag Max, ist eine Briefmarke größer oder kleiner als eine Kutsche?
Okay, SD-Kartengröße. Nicht Micro-SD-Karten, sondern normale SD-Kartengröße. Und
wie viel Gigabyte? Nein.
Und wenn man den, wenn man die direkt in China bestellt, ich habe gestern nochmal 5 Stück einfach in China bestellt, dann kostet da einer irgendwie 2,70. Und dann dauert das ewig, bis die geliefert werden, aber dann bestellt man die halt per AliExpress, dann dauert das irgendwie einen Monat, bis die geliefert werden, weil halt so lange braucht das, bis die, weil die stecken, die machen nichts weiter, als die in einen Briefumschlag stecken und die dann hierher schicken und die werden dann halt mit der ganz regulären Post geschickt und das dauert dann irgendwie bis zu 40 Tagen oder irgendwie sowas. Aber dann hast du halt, dann kostet so ein, und dieses Display kostet irgendwie $5 oder $6 oder sowas, dann kriegst du für, also die gesamten Hardwarekosten, die ich da reingesteckt habe in dieses Ding, waren irgendwie $9 oder sowas. Absurd billig. Und das Lustige ist, ich brauchte noch so ein, weil ich brauchte ja quasi, um das an die Decke zu projizieren, da habe ich mir so ein Smartphone-Beamer gekauft, also so eine Pappkiste im Wesentlichen, wo man sein Telefon reinlegen soll und dann tut das so, als würde es das an die Wand projizieren und es sieht natürlich ganz, ganz furchtbar aus und die Qualität ist eine totale Katastrophe und das Ding hat auch nur 1,5 Sterne auf Amazon, weil die Leute dachten, dass sie einen vollwertigen Beamer kriegen und im Endeffekt das natürlich überhaupt nicht funktioniert.
Vollwertigen Beamer für 5 Euro, ja.
Und den habe ich dann, ich habe das zuerst mit einem OLED-Display ausprobiert, dachte, naja, die sind vielleicht ein bisschen heller, dann geht das besser. Fehlt nicht viel, aber ein bisschen was fehlt noch, also richtig geil ist es leider nicht. Aber halt mit diesen LED-Displays ging das ganz fantastisch. Und dann habe ich so irgendwie, als ich das, habe das dann alles reingeklebt, die Hardware, so richtig fest reingeklebt, und das war dann so quasi jetzt final, jetzt ist es da drinne. Und dachte ich so, oi, das kostet ja, jetzt nicht aufpassen, dass ich nichts kaputt mache. Und dann hat der, und dann ist mir aufgefallen, Moment mal, diese blöde Pappbox hat mich deutlich mehr Geld gekostet als die gesamte Hardware für die Uhr. Die hat nämlich irgendwie $20 gekostet und sowas und halt die Arduino-Zutaten irgendwie $8 oder $9. Also es war echt, macht Spaß und ein bisschen gelötet und sowas und es ist halt auch sehr hands-on. Also so, wenn man, ich glaube, wenn man heute programmieren lernt, wenn man irgendwie JavaScript lernt oder sowas, dann ist das, glaube ich, auch, muss man erstmal sehr, sehr, sehr viel Vorwissen mitbringen, weil das halt dann, ja, dann brauchst du einen Packet Manager und Versionskontrolle und Deployment und weiß der Teufel was. Also bevor man anfängt zu programmieren, braucht man erstmal
für JavaScript einen Packet Manager?
Na klar. Hast du nicht von Leftpad da gehört? Geht doch. Nein.
Ich habe in einer Zeit JavaScript gelernt, als man noch damit irgendwie.
Ja,
keine
ja, die
Ahnung.
Zeiten sind lange, lange, lange vorbei. Nein, wirklich. Also das ist, es gibt nichts.
Ich habe das schon mitgekriegt, ja. Vor allem, es gibt, glaube ich, 10 verschiedene Packet Manager, die mit 12 verschiedenen Frameworks funktionieren.
Na, Packet Manager hat sich im Wesentlichen einer durchgesetzt, das ist NPM. Das ist schon, glaube ich, der Standard. Was es dann auch gibt, sind halt die dann quasi Webseiten zusammenbauen und sowas. Und ich weiß gar nicht genau, was die alles machen. Ich habe da auch keinen Durchblick. Aber es ist, und alle 2 Wochen kommt was Neues. Das ist auch so. Und halt auch fürs bizarrste Zeug kommen dann Sachen. Und jetzt gibt es für, und bei diesem Arduino-Zeug, da gibt es halt diese Arduino IDE, die ist. Also ich habe die so schnell wie es ging weggeworfen und habe das stattdessen mit Visual Studio Code gemacht. Aber wenn man anfängt, wenn man erstmal so ein bisschen rumtippen will, ist das absolut in Ordnung. Die lädt man sich dann runter und die hat so einen Library Manager, heißt das, drinne. Und das sind dann halt diese ganzen Bibliotheken, die man sich auch nachladen kann. Und die sind auch wichtig, die braucht man auch, weil halt um so ein LED-Display anzusprechen, da habe ich dann halt die entsprechende Library drunter geladen. Ich weiß gar nicht genau, wie die im Detail funktioniert. Aber es ist halt eine erstaunlich gute Kombination aus, hier ist alles in Form von Bibliothek schon vorhanden, was du brauchst. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem sehr einfach einzusetzen, wenn man so die allerersten 3 Grundzüge hat. Und so, und es ist schon, macht schon irgendwie Spaß. Jetzt überlege ich als nächstes, hier hat jemand gerade im Chat geschrieben, dass er einen Feinstaubsensor da mitgebaut hat.
Stimmt, da gab es auch so ein Open-Feinstaubsensor-Projekt von irgendwie so Civic-Tech-Initiative.
Vielleicht mache ich das auch mal.
Wo sie das hier in Deutschland überall haben, konnte man dann halt immer so seinen bauen und dann in so ein allgemeines Netz einspeisen, sozusagen seine Daten.
Ah, hier steht auch haargenau, was man machen musste und sowas. Und das ist hier, okay, die haben jetzt eine Node-MCU. Ich glaube, da zählt das Ding, was ich habe, auch mit dazu. Aber kostet halt auch AliExpress Also wenn du 2,40 Dollar ausgibst, dann hast du fast schon die Luxusversion. Und was kostet so ein Feinstaubsensor? Na, Feinstaubsensoren sind ein bisschen teurer. Die kosten 14 Dollar. Aber trotzdem, alles halt, kann man sich dann irgendwie so einen Feinstaubsensor kaufen. Was ich jetzt überlege, ist, kann man diverses machen. Ich habe hier so Lasersensoren, die den Abstand messen, weißt du, wo du so, die quasi einen Abstandssensor drin haben. Und ich hatte überlegt, mal hier das Garagentor HomeKit-tauglich zu machen. Mit einem Arduino. Kann ja so schwer nicht sein. Also du musst halt eine Ersatzfernbedienung für das Garagentor kaufen. Die kostet irgendwie 10 Dollar oder sowas. Dann schraubst die auf und die Knöpfe lässt du dann halt durch den Arduino betätigen. Und dann wusste ich halt nicht genau, was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich denn raus, ob die Tür gerade offen oder zu ist? Das ist ja bei einer Garagentür doch relativ wichtig, dass man wissen will, ob die Tür offen ist oder zu. Und dann habe ich irgendwo gesehen, dass es da so Lasersensoren gibt, die halt messen können, wie weit auf den Millimeter genau, wie weit irgendwas weg ist. Und das ist natürlich totaler Overkill, das zu nutzen, um dann irgendwie eine Garagentoröffnung zu testen. Aber weil ich keine andere Idee habe, habe ich mir dann halt irgendwie für 5 Dollar so einen Lasersensor gekauft, der auf einen Millimeter genau messen kann, wie weit Dinge entfernt sind. Und es ist so ein winzig kleiner Chip, also der ist wirklich kleiner als eine Micro-SD-Card. Und überlege ich jetzt, was ich damit noch mache. Oder eine Heizungssteuerung, weil das kann ja auch nicht so schwer sein. Im Endeffekt sind ja so an so einer Heizungssteuerung, die hat ja auch nur einen Temperatursensor, ein bisschen User Interface und ich vermute mal, dass die nicht viel mehr macht als ein Draht, also als ein Kontakt live zu hart zu schalten, also einen Kontakt kurz zu schließen, sobald die Heizung angehen soll. Und ich glaube, dass so ein eigenes Nestsystem zu bauen, was vielleicht nicht ganz so fancy aussieht, aber dafür, ich kann mir vorstellen, dass das problemlos für 20 Dollar machbar ist. Materialkosten. Mal gucken. Werde ich mich mal ein bisschen umgucken. Und ja, das sind alles so. Also es ist, hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht.
Willst du das dann auch alles so steuerbar machen per Alexa und so?
Ja, das ist dann relativ simpel. Das ist fast der einfache Teil. Das ist dann halt, weil diese Home-Automatisierung, da gibt's halt für den Arduino massenhaft Bibliotheken, da gibt's dann halbfertige Betriebssysteme und dann hängst du das dann irgendwie in Home Assistant rein oder sowas und dann hast du es fast automatisch mit Alexa verbunden. Also das ist ja dieser ganze Home-Automatisierungszeug, den es so zu kaufen gibt, der basiert ja auch zu nicht wenigen Teilen, soweit ich weiß, auf Arduinos. Weil das ist ja auch für professionelle Entwickler halt einfach eine sehr, sehr günstige und gute Plattform. Und warum sollen sie die denn nicht nehmen? Und insofern, ja, dass ich dann per HomeKit die Heizung steuern kann, das natürlich würde ich das machen. Oder per Alexa oder wie auch immer. Weil wenn schon, denn schon, ne? Also das ist dann fast die einfache Lösung, ehe ich da selber aufwendig ein Interface für baue, warum nicht einfach integrieren in die bestehenden Systeme und dann hat man halt den ganzen Komfort mit, kannst über die Uhr steuern, kannst über das Telefon steuern, kannst über den Fernseher steuern, was Teufel was. Also das ist, ja, ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Ich werde mal gucken, erstmal einen Schalter bauen oder irgendwie sowas harmloses. Lichtschalter, das wäre doch was.
Du immer mit deinen Lichtschaltern, ja. Gut.
Gut.
Worüber wollen wir noch reden? Wir haben das ja irgendwie das letzte Mal so ein bisschen angeschnitten, aber irgendwie eher nur so aus so einer sehr populistisch nöligen Art und Weise, und zwar die.
Wie es halt unsere Art ist?
Die Bundespolitik.
Ah, ja.
Ja, die vorhandene oder die. Ach, ich weiß auch nicht, ey. Also. Frustrierendes Thema, finde ich.
Ja, okay.
Ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, dass ich wirklich Mühe habe, mich dafür zu interessieren.
Ja.
Aber, also was mich wirklich aufregt, ist halt echt dieser Scholz, ne? Ich meine, wir haben das schon vor Ewigkeiten, also als der Schulz-Zug noch offiziell rollte,
ne, ja,
und die Leute alle noch so begeistert herumkreischten, haben wir ja bereits da gesessen, haben gesagt so.
Nee, ich nicht.
Das ist eine Pfeife.
Ich nicht. Ich habe mich so ein bisschen auf den Schulz-Zug eingelassen damals. Das weiß ich noch sehr gut.
Ach so, okay. Ja, ich habe auf jeden Fall gesagt.
Ja, ja, du hast es gesagt.
Eine Pfeife.
Das weiß ich noch sehr gut.
Und irgendwo haben wir dann aber auch später dann nochmal, glaube ich, gemeinsam festgestellt, dass der auch echt absolut. Also genau, es war nach der Bundestagswahl kam ja dieser Spiegelartikel
über
ihn raus, ne? Diese Reportage. Und da war einfach so klar, dass das eine so eine Führungs, schwache Figur ist,
ja,
die deren Selbstbewusstsein so vom Kuschelfaktor seiner Umgebung abhängig ist, ja.
Ja.
Also so, wenn der ein Widerwort kriegt, dann bricht der Wein zusammen, ja. Also, das ist wirklich so. Also, das ist so ein fragiles Ego. Das ist schon ihm psychisch gar nicht zuzumuten, dass er irgendeine Führungsposition innehat. Das kann er gar nicht verarbeiten, ja.
Also, ich weiß nicht, also ich finde ja das größte Problem, ich finde die SPD, die müsste sich tatsächlich, ich kriege ja mit, wie so ein paar SPD-Anhänger in meinen Timelines, wie die jetzt probieren, so ein bisschen so eine Erneuerung von unten und sowas, und die ist auch massiv überfällig natürlich, aber ich habe so das Gefühl, dass so eine linke Vision gerade total fehlt. Das ist mein Hauptproblem. Mir ist, wie der Typ heißt, der gerade SPD-Vorsitzender ist, ist mir im Endeffekt scheißegal. Wenn die sowas wie eine Vision hätten, aber das betrifft ja auch genauso die Grünen und die Linken, die irgendwie ein bisschen, und ich finde sowas wie Bürgerversicherung oder sowas, finde ich da, ja, das ist ein cooles Projekt, aber so eine Zukunftsvision ist das auch nicht. Also es ist so dieses, where are my jetpacks? Also dieses, das irgendwann mal so dieses, wo ist die 35-Stunden-Woche, wo ist die Reduzierung der Arbeitszeit und sowas? Oder eben abgesehen von Arbeitszeit, wo ist die Vermutung darüber, wie die Zukunft aussehen wird und wie man darauf reagiert? Also wird es dazu kommen, dass die Zahl der Arbeitsplätze massiv abnimmt und wegautomatisiert wird? Werden die ersetzt werden in irgendwelchen anderen Bereichen, diese Jobs, oder wird das nicht passieren? Und ja, also das ist sowas, was ich dann doch irgendwie sehr was ich viel mehr vermisse, ob da der Schulz oder wie auch immer der Typ heißt, der da bei der SPD gerade vorne ist, das interessiert mich dann im Endeffekt nicht, die Bohne.
Ja gut, also ich meine, ich finde, das hängt auch zusammen. Ich meine, wenn du Schulz halt zuhörst, ist also auch sein Hin und Her mit irgendwie GroKo oder nicht GroKo, das hängt ja damit zusammen, dass er überhaupt keine Vision hat. Wenn er wüsste, was er will, ja, wenn ja. er irgendwie eine Vision hätte, dann könnte er die auch formulieren, dann könnte er auch sagen, hier CDU, das ist das, wohin wir wollen, und entweder ihr geht da jetzt mit oder ihr geht da nicht mit und irgendwie hart in die Verhandlungen gehen, aber im Endeffekt, also der kann sich ja nicht mal dazu entschließen, ob er überhaupt regieren will, ja? Also.
Naja, am Anfang hat er sich sehr klar entschlossen, dass er gesagt hat, nee, ich will nicht regieren.
Genau, und danach hat er sich sehr klar entschlossen, dass er wieder regieren will. Also,
naja,
es ist,
naja, was willst du denn machen in so einer Situation? Also es ist halt einfach eine scheiß Situation, da gibt es halt eine geile Lösung, gibt es dafür, glaube ich, nicht.
Dann soll er halt zurücktreten. Dann sagt er so, ich bin derjenige, der Oppositionsführer gemacht hätte, wenn ihr nicht Opposition machen wollt, dann müsst ihr jetzt ohne mich weitermachen. Also da hätte man durchaus auch gerade bleiben können, ne? Wenn man nicht irgendwie, ich meine, ich kann schon verstehen, warum er das macht. Der Grund, warum er das macht, ist, dass er jetzt seinen Posten aufgegeben hat, seinen geilen im Europaparlament, ja, und im Endeffekt muss er jetzt irgendwo seinen Platz in dieser Regierung finden, so oder so, ja.
Also das sei denn, weiß ich nicht. Also das ist eine reine
persönliche Karrieregeschichte, die er da jetzt.
Also dass das auch eine persönliche Karrieregeschichte ist, das will ich gar nicht ausschließen. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, ich finde es auch scheiße, wenn Leute dann sagen, na okay, der geile Weg hat jetzt nicht funktioniert, darum halte ich mich jetzt zurück und stehe für den nicht geilen Weg nicht mehr zur Verfügung. Wenn man gewählt worden ist, dann, jetzt nehme ich das böse V-Wort, Verantwortung in den Mund, aber dann, ich meine, die Leute wählen einen ja nicht nur, damit man, die wählen ja auch für den schlechten Ausfall sozusagen. Und insofern finde ich das, ich weiß nicht. Also ich glaube erstens nicht, dass es sein persönliches Versagen ist, dass die SPD weiterhin verloren hat. Die SPD hat auch schon vor Schulz massiv verloren. Hätte sie gewonnen, dann hätte er das natürlich als seinen persönlichen Erfolg gefeiert, gar keine Frage. Aber irgendwie so dieses, ja, dann hätte er zurücktreten sollen jetzt. Und damit vielleicht seine eigene.
Aber er hat
Aber damit hat
er seine Person mit der Opposition verknüpft, ganz klar. Und wenn dann halt die Opposition nicht stattfindet, dann ist das halt auch seine Position, seine Person obsolet. Hm.
Also ich finde es.
Also ich bin mir wirklich sicher, also die SPD hin oder her, irgendwie, es ist das Dringendste, ist erstmal, die müssen ganz dringend Schulz loswerden.
Also ich habe, ich sehe das genau im Gegenteil. Nicht, weil ich Schulz für irgendwie toll halte, sondern ich habe eher das Gefühl, dass, ich sag's, also hier in Amerika gibt's ja, also es gibt ja öfters mal so dieses auf Personen rumhacken. Die da oben, die sind doch alle so. Und das stimmt auch. Die da oben sind ja alle, meinetwegen. Aber das ändert sich ja nicht, indem man die Personen auswechselt. Das sieht man ja an, was weiß ich was, wenn man dann irgendwie den einen, sondern es ist halt das System drumherum, was solche Typen hervorbringt. Und wenn du halt, und ich glaube, dass wenn die SPD Schulz absägen würde, dass dann halt vielleicht, es gab jetzt ja, dass Andrea Nahles Rede so hochgejubelt worden ist, keine Ahnung, ich habe es nicht über mich gebracht, sie eine SPD-Parteitagsrede dann anzuhören, insofern habe ich es mir noch nicht angeguckt, wollte ich dann aber eigentlich noch machen, aber das sind halt so, das System SPD bringt halt solche Typen wie Schulz hervor im Augenblick gerade und das ist das wesentlich größere Problem, finde ich.
Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, es gibt schon Personalien und ganz ehrlich, es ist fast egal, mit wem Schulz ausgetauscht wird. Er ist wirklich, wirklich, wirklich der absolute Tiefpunkt momentan der SPD. Ich war immer ein großer, großer Gegner von Sigmar Gabriel, ja. Aber gegen Schulz ist Gabriel wirklich ein fähiger Politiker.
Aber Sigmar Gabriel ist einfach ein Arschloch.
Ja, ist ein Arschloch, aber immerhin kriegt er irgendwas gebacken. Und also ganz ehrlich, nee, also Schulz ist wirklich, der muss weg, ganz dringend, ganz, ganz dringend.
Also.
Da bin ich mir immer sicherer. Das ist,
Also ich glaube, die SPD hat weit größere Probleme als Schulz.
Und ich gebe dir recht, damit ist es nicht geregelt, ne? Da sind noch viel mehr Probleme. Aber auch die, und da bin ich mir sicher, kriegst du nur weg, wenn du wirklich diese ganze Spitze da mal los wirst. Also, ne, mit Gabriel, der halt im Hintergrund immer noch eine ganze Menge Macht hält, mit Olaf Scholz und mit den ganzen, also auch dieser ganzen Schröder-Crew, ne, Steinmeier und so weiter. Also, das ist immer noch die gleiche, sag ich mal, Agenda-SPD, ja, die halt im Endeffekt den Karren in den Dreck gefahren hat. Mhm. Und die programmatischen Neuanfang auch verhindert. Und zwar seit mindestens 8 Jahren jegliche Erneuerung, jegliche programmatische Erneuerung auch komplett im Weg steht. Das heißt also, auch dort, bin ich sicher, musst du über die Personalien gehen, wenn du irgendwie auch thematisch und inhaltlich weiterkommen willst.
Also das ist ich habe keine Ahnung, wer da was verhindert und so weiter und so fort. Dafür stecke ich nicht ansatzweise gut genug in der SPD drinne, keine Ahnung. Kann durchaus sein, dass du da mit all dem recht hast, will ich gar nicht bestreiten. Meinetwegen. Aber ich glaube tatsächlich, also ich halte es für... Also ich, was ich irre finde, ist halt, dass Matthias Richel, der zum Beispiel jetzt gerade so, keine Ahnung, ob der überhaupt noch da als Junger reinzählt, aber weil so jung sind wir ja nun auch alle nicht mehr, aber was mir an dem auffällt, dass der halt so jetzt immer von ja und wir müssen uns von unten her ändern und bla 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 und ein neuer Anfang und sowas, aber dass der dabei auch sehr stark nur auf die Spitze schielt und guckt, was machen die denn und sich danach sozusagen verhält. Und da finde ich dann doch, naja, ein Neuanfang von unten besteht eigentlich daraus, dass er von unten kommt und halt nicht darauf wartet, was machen die denn jetzt da oben. Und das ist, vielleicht fehlt da das Selbstbewusstsein, keine Ahnung. Ich glaube, da muss ja auch irgendjemand von unten kommen und die oben weghacken. Wenn du die einfach, wer soll es denn sonst machen? Von alleine werden sie nicht gehen und das geht halt nur über einen Machtkampf. Und wenn die halt unten nicht da sind, wenn da keine entsprechend starke starke Position nachkommt, dann bleibt das halt da oben. Keine Ahnung. Also ich finde, aber irgendwie ist es so, ich habe so das Gefühl, dass das viel größere Dilemma ist, also dieses, dass dass sich die Linke zum einen zu sehr tatsächlich ja mit dem Kapitalismus angekuschelt hat, ein bisschen arg hart, aber dass auch einfach sehr viele der relativ späten Neuerungen, die gekommen sind, zum einen halt tatsächlich umgesetzt worden sind und die Welt ist halt, das ist jetzt nicht den SPD zu verdanken, glaube ich, sondern eher den Grünen oder sowas, aber Welt ist zum Beispiel was Offenheit gegenüber Homosexualität angeht und sowas, ja wirklich, wirklich deutlich offener geworden. Das heißt natürlich nicht, dass es schon alles fertig wäre und sowas, aber ich will jetzt nicht irgendwie das eine gegen das andere aufwiegen, aber ich kann irgendwie schon verstehen, dass die Leute sagen, ja, da ist doch erstmal was passiert. Und das kann man doch, und jetzt muss man doch da mal aufhören. Ich sag nicht, dass ich das unterstütze, aber ich kann den Gedanken nachvollziehen, weil ich habe das Gefühl, dass so die Gesellschaft, also dass die Löhne seit Jahrzehnten eigentlich, oder dass halt die müssen ja gar nicht Löhne sein, aber dass die Einkommen der Unteren seit Jahrzehnten mittlerweile nicht mehr, hier in den USA ja wirklich seit den 80ern, nicht mehr gewachsen sind nennenswert und teilweise bei den Armen sogar geschrumpft sind und sowas. Und dass halt diese Umverteilung stattgefunden hat. Und die findet ja auch in Deutschland statt. Und die wird ja durchaus auch von der Linken vielleicht nicht vorangetrieben, aber es, ja, die SPD hat das zumindest nicht gestoppt. Und das ist da so überhaupt keine, hast du das Gefühl, dass da irgendwas gibt, was da eine Antwort darauf sein könnte?
Also wenn man sich das anschaut, was das Problem ist, ist ja, dass sich der Umverteilungsstaat, wie er designt ist, eben auf die Umverteilung von Einkommen konzentriert hat.
Ja.
Und dabei vor allem auf die Umverteilung von Lohneinkommen. Ne? Also wir haben dieses progressive Steuersystem, dass dann halt irgendwie die Lohnsteuer irgendwie hochsetzt. Gut, die ist auch angepasst worden, vor allem tatsächlich unter Schröder auch wieder, ne? Also da ist der Spitzensteuersatz krass gesunken und da ist auf jeden Fall einiges passiert, was der Umverteilung entgegensteht. Aber ich glaube, der Hauptpart ist tatsächlich, dass die wirklich Reichen nicht ihre Einkommen über den Lohn einbekommen, sondern eben über Kapitaleinkünfte. Und diese Kapitaleinkünfte, die sind, ich glaube, im Laufe der Zeit immer niedriger gesteuert worden, aber zumindest sind sie nicht angehoben worden. Mhm. Ne? Und jemand, der halt
wahrscheinlich gibt es einfach auch irgendwelche Schlupflöcher.
Genau, und da gibt es auch keine Progressivität in diesen Einkünften. Und der Punkt ist, glaube ich, dass wir halt auch durch die, sag ich mal, zunehmende, also, ne, so, wenn man das früher gesehen hat, also in den 70er Jahren hat man halt gedacht, dass es halt folgendermaßen funktioniert, ja. Wir haben ein Anwachsen von Produktivität, ne, durch neue Technologie, durch höhere Ausbildung oder bessere Ausbildung oder wie auch immer. Und diese höhere Produktivität wird zu einem höheren Einkommensziel, also zu einem höheren Profit des Unternehmens kommen, was dann wiederum sozusagen durch die Gewerkschaften ausgeglichen wird, weil sie dann höhere Löhne fordern und sowas. Das ist halt so eine ewig sich aufiterierende Spirale und das war ja auch ein paar Jahrzehnte, hat das ja funktioniert. Und dann kam aber einerseits die Globalisierung, ne? Und das war dann ja irgendwie vor allem der Diskurs dann auch in den 80er, 90er Jahren, wo es dann hieß Standort Deutschland, ne? Und sind wir noch ein attraktiver Standort für Industrie und so weiter. Und dann hieß es, wir konkurrieren doch jetzt hier mit China und mit, hast du nicht gesehen? Ja. Und da müssen wir halt sozusagen auch steuerlich konkurrieren und da müssen wir mit dem Kapital konkurrieren, also Kapitaleinkünfte dürfen nicht mehr so hoch besteuert werden und Unternehmenssteuern dürfen nicht mehr so hoch sein und so. Also dieser ganze Diskurs, der dann so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass eben die Kapitaleinkünfte Ach ja, und gleichzeitig hat es halt mit der Globalisierung auch natürlich, dass die Firmen selber halt global agiert haben. Das heißt, dass sie halt dass sie selber irgendwie Kapitalmengen von links nach rechts haben steuern können. Das heißt also mit anderen Worten, das Kapital wurde fluide und konnte halt sich hier dorthin gehen, wo es die niedrigen Steuersätze gibt und so weiter und so fort. Und deswegen gab es dann sozusagen dieses Race to the Bottom, was so Steuergeschichten anging. Und das hat dann dazu geführt, dass im Endeffekt nicht mehr zusätzliche Produktivität wieder zurückgeflossen ist, zurück an die Arbeiter und an die Angestellten, sondern dass das eben vom Kapitalmarkt abgeschöpft wurde. Und gleichzeitig hast du die Automatisierung, die das Gleiche tut, ne? Also wenn du überlegst, wenn du irgendwie wenn du Arbeiter austauschst mit einer Maschine, dann tauschst du tatsächlich sozusagen eine Lohn Produktivität gegen eine Kapitalproduktivität, ne? Maschinen sind Kapital, sind Assets sozusagen, die schreibst du ab und dann irgendwie machen die halt Gewinn. Und dieser Gewinn geht halt einfach direkt auf die Konten der Eigentümer, während Lohn halt immer sozusagen ständig
Greift der
in die
Staat die Hälfte
Haushalte
ab.
versickert. Genau. Und das heißt also, jede Form von Automatisierung ist halt sozusagen ein Umschiften von Lohngeld in Kapitalgeld. So. Also das sind so alles so Sachen und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir seit Ende der 70er, Anfang der 80er einfach da keinen Lohnzuwachs mehr sehen.
Ja,
Das
aber
ist
das
mal
aber
meine Analyse.
Also ich will dieser Analyse wiederum gar nicht widersprechen, aber ich finde, man sollte langsam mal eine Antwort darauf probieren zu liefern.
Genau,
Wie könnte
und die kann halt nur. Und das ist das Problem, die kann halt nicht nationalstaatlich passieren, ne? Natürlich können wir jetzt sagen, okay, wir setzen jetzt einfach die Kapitaleinkunftssteuer einfach verdoppeln wir, bam, ja, und dann, was haben wir dann? Dann gehen halt die ganzen Leute, die sich's leisten können, gehen dann halt mit ihrem Kapital außer Landes.
Naja,
Und
tun Sie das? Also ich meine,
ja.
wenn Sie es tun, dann
Tut ja jetzt schon, ne? Also ist ja jetzt nicht
na,
so,
wenn Sie
dass
es
jetzt
jetzt,
das
also
nicht passiert.
wenn Sie es eh schon tun, also zum einen, das gab es damals, dass plötzlich irgendwie, weiß ich noch, dass so diese Steuerflucht in die Schweiz und nach Belgien und so weiter und so fort, das ist ja nun keine seltene Sache. Ich weiß, dass auch viele davon relativ reumütig zurückgekommen sind. Also ich weiß, dass ist jetzt natürlich ein dämliches Beispiel, aber Harald Schmidt, der hat damals irgendwie, der war ja, hat das ja auch gemacht und ist dann irgendwann wieder zurückgekommen und sowas und hat dann gesagt, das bisschen Steuern, was ich da spare, ist mir den Hässeln nicht wert, was auch immer, in welcher Form auch immer, vielleicht öffentlicher Backlash oder sowas. Aber das könnte man ja bis zu einem gewissen Grad, na, wenn du halt in Deutschland lebst, dann musst du da auch entsprechende Steuern zahlen. Und das ist dann natürlich relativ schwer, weil dann viele Leute werden dann einfach behaupten, sie leben im Ausland und so oder leben dann tatsächlich auch im Ausland oder so. Klar, aber das wird für einige wird das sicherlich immer funktionieren. Aber ja, dann funktioniert es halt für die. Also alle wirst du nie erwischen mit so einem Steuersystem. Aber ich weiß es nicht. Also könnte das denn nicht vielleicht einfach sein, ja, dann erhöht man halt die Steuern und dann werden halt ein Teil der Leute werden irgendwelche Tricks finden, um halt weniger Steuern zu bezahlen, genauso wie sie es jetzt auch schon tun. Und man hat vielleicht im Endeffekt doch ein paar mehr Steuern eingenommen oder sowas oder findet dann doch darüber ein besseres System. Also das so dieses bringt doch eh nichts. Weiß nicht, klingt mir
Also
irgendwie
das ist
ehrlich
dann
gesagt
halt
nicht
so
nach einem
eine,
guten Argument.
ja, also nee, was ich sagen will, also ich weiß es natürlich auch nicht, ne?
Ja.
Also das ist halt dann so eine Rechnung, ne? Irgendwie,
Klar.
das ist halt so wie wenn du einen Preis berechnest, ne? Irgendwie, wenn du einen Preis erhöhst, dann werden ein paar Leute sich entscheiden, ein Produkt zu kaufen, ne? Aber dafür bezahlen die anderen mehr. Und deine Aufgabe als sozusagen Vermarkter ist natürlich, den Sweet Spot zu treffen, wo du sozusagen den maximalen Revenue hast, ne? Das ist dann sozusagen Preispolitik so. Ja, das ist halt, und im Endeffekt ist das so ähnlich sehen bei den Steuern. So, du musst halt irgendwie diesen Sweet Spot finden, wo so viele Leute Steuern zahlen in deinem Land in der möglichst hohen Höhe, so dass du am meisten am Ende sozusagen bei rauskommst. Ich habe keine Ahnung, wo das liegt und wie man das berechnet und wer da dran ist oder ob sie daran sind und wie sie und ob da jemand das berechnet oder ob das berechenbar ist oder ob das nur reine Spekulation ist. Ich weiß es alles nicht, ne? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall so einen Effekt gibt, halt und den muss man irgendwie damit einkalkulieren. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass für dieses Problem eine internationale Lösung gefunden werden muss. Ne?
Warum?
Zumindest, weil du dann halt sozusagen Steuerstopflöcher erst richtig bekämpfen kannst. Und ganz ehrlich, das ist auch etwas, woran die Leute schon, woran die internationale Gemeinschaft schon sehr lange arbeitet. Und mit zunehmendem Erfolg auch. Es ist nicht so, dass es nichts passiert. So, ne? Also man muss dazu sagen, wir sind sogar in Europa ja ganz schlecht da drin, das hinzukriegen. Deswegen sind ja Google, Facebook und so weiter und so fort alle in Irland. Ja. Und Europa sollte, und das ist ja durchaus alles möglich, sollte erstmal die Schlupflöcher im eigenen EU-Geschichte da stopfen. Das ist, glaube ich, so erstmal die erste Priorität.
Ja, braucht man erstmal gar keine
Und die zweite Priorität sind dann halt tatsächlich eben Auflagen für Banken, die in den Kaimaninseln und in Panama und hast du nicht gesehen sind, wo dann halt auch diese ganzen Briefkastenfirmen zur Steuervermeidung am Start sind. Aber da hat es bereits eine ganze Menge Regulierungen und Auflagen gegeben, mit denen man die bereits einige, ich sag mal schon einiges erreicht haben. Das ist alles noch nicht in Butter und so, aber da passiert schon was, ne? Und deswegen will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass es alles hoffnungslos ist. Aber ich glaube, man muss da schon irgendwie über diese internationale Schiene ran, weil dieses nationale, da hat man halt nur sehr begrenzte Steuerungsinstrumente.
Naja, aber du hast ja gerade gesagt, in der EU könnte man jetzt erstmal Irland auf die Finger hauen und dafür sorgen, dass das innerhalb der EU funktioniert. Das ist ja dann erstmal keine richtige internationale Lösung, sondern eine EU-interne. Das wäre ja schon,
genau.
Wäre ja schon mal ein Ansatz. Ja. Also das wäre ja quasi eine, in Anführungsstrichen, nationale Lösung erstmal. Also ich glaube, dass man da schon, wenn man wollte, eine ganze Menge machen könnte. Und dann das nächste Problem ist, muss man das denn alles über Steuern klären? Also was weiß ich was, wenn man zum Beispiel so Systeme sieht, die halt in Deutschland immer schlechter funktionieren, hat man zumindest so den Eindruck, und das ohne Not. Also so dieses Problem zum Beispiel mit den Hebammen. Ich weiß nicht, ob du dich da mal mit beschäftigt hast. Ich war da natürlich ein bisschen involvierter, weil damals das mit dem Kind noch mit der Geburt aktueller war und sowas. So, dass es halt in Deutschland quasi keine privaten Hebammen mehr gibt, weil halt dieses Krankenkassensystem auf so eine gewisse Art kaputt ist. Ich sag nicht, dass es fundamental kaputt ist, weil ich lebe in den USA. Hier ist es fundamental kaputt, dagegen ist das Deutsche nach wie vor fast Schlaraffenland. Aber so halt diese ganzen systematisch, also so dieses dieses kleinen, also so diese warum sind denn diese neuen Jobs, die entstehen, warum sind die dann plötzlich so viel schlechter bezahlter? Das ist ja auch nicht zwangsläufig nur ein Grund dahinter, dass die halt irgendwie schlechter Ausbildung haben oder sowas, sondern es liegt ja wahrscheinlich sicherlich auch einfach, weil es eine Kulturfrage ist, weil halt ein Kellner nicht so viel verdient wie ein Kohlebergarbeiter oder irgendwie sowas, weil das halt schon immer so war. Und kann man nicht da vielleicht auch mal was drehen? Kann man nicht ist das überhaupt die Lösung? Oder wird es halt so sein, dass wir in Zukunft eine extrem hohe Arbeitslosigkeit haben werden? Und man die dann halt einfach nicht mehr Arbeitslosigkeit nennen darf und man die Leute trotzdem irgendwie versorgen muss, weil man kann sehr schlecht verhungern lassen und so. Diese ganzen Fragen. Und ich habe das Gefühl, dass da die gesamte Linke relativ wenig zu bieten hat, bis gar nichts. Das ist sowas, was ich nach wie vor irgendwie. Und die Rechten, die sind wenigstens wütend. Das sind sie halt immer und das können sie halt ganz gut wütend sein. Und die Linken sind jetzt irgendwie zu dem pragmatischen Verteidiger des Systems geworden. Das ist schon irgendwie gerade ganz merkwürdig, finde ich.
Ja, das ist genau, ja, das ist ein bisschen so eine Sache. Ich würde mal eine Sache, die finde ich, über die ich jetzt gerade so ein bisschen nachgedacht habe. Und zwar auch anhand des Dieselskandals, ne? Der Dieselskandal, also ich finde ja den der eigentliche Skandal ist, dass der Dieselskandal keine wirklich Skandalkonsequenzen hatte. Mhm. Also das praktisch, also im Endeffekt, da hätten Leute für ins Gefängnis gemusst. Da bin ich mir sehr sicher.
Die Autokonzerne hätten... Hier ist ja auch gerade jemand verurteilt worden.
Ich glaube, ja, das ist ein Knast, in den USA.
Ja, genau.
Aber nicht in Deutschland.
Ja.
Also, und die Autokonzerne hätten richtig blechen müssen und die hätten richtig krasse Auflagen haben müssen. Da hätten außerdem richtig Leute gefeuert werden müssen. Und zwar wirklich die gesamte Bank durch, also mehrere Manager-Etagen. Also eine Riesenschweinerei. Und die Politik hätte da ganz, ganz doll draufhauen müssen. Und dass das alles nicht passiert ist, zeigt, ganz ehrlich, dass Deutschland auf eine Art verfilzt und korrupt ist, die also jedenfalls schlimmer ist, als ich es bisher gedacht habe. Und ich finde das interessant, wenn man sich damit beschäftigt, auf welche Art und Weise Deutschland korrupt ist. Denn sie ist nicht auf die Art und Weise korrupt, wie wir das kennen. Na genau, ein zweites Ding ist halt diese, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, im Spiegel ist jetzt erschienen über die, oh Gott, wie heißt die denn nochmal? Die Digitalberaterin.
Was?
Ganz kurz, ich muss das mal, ich habe gerade den Namen vergessen.
Ja, egal, dann erzähl trotzdem erstmal weiter, kannst du immer noch googeln.
Ja, egal, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist jedenfalls, also es gibt halt eine andere Form von Korruption, finde ich, als die, die man immer im Kopf hat, wenn man an Korruption denkt.
Was wolltest du gerade erzählen?
Irgendwas von der Digitalberaterin?
Ja, irgendwas.
Genau. Es gab jetzt eine, es gab jetzt einen Spiegelartikel über diese Digitalberaterin, deren Name ich mir,
ja,
Gesche Joost, das habe ich sie, genau, Gesche Joost,
ja, okay.
Gesche Joost, über Gesche Joost, die halt so von der SPD irgendwie damals schon im Schattenkabinett von Steinmeier war, dann als die SPD in die GroKo gegangen ist, zur Digitalberaterin des Bundeswirtschaftsministeriums, also von Sigmar Gabriel wurde, und was die da alles halt so nebenher macht. Ne? Und zwar, hier heißt es zum Beispiel einerseits auf der Webseite des Bundeswirtschaftsministeriums und auch aus dem Mund von Sigmar Gabriel, dass sie ehrenamtlich arbeitet. Jetzt ist aber rausgekommen, dass sie in Wirklichkeit 50.000 Euro pro Jahr dafür kriegt. Plus noch ganz viele andere Sachen, also hier Stelle für eine Assistentin, für Büro, für Reisekosten und alles Mögliche. Also sie kriegt halt richtig fette Kohle dafür. Außerdem sitzt sie in den Aufsichtsräten von SAP und von anderen, also von irgendwie 5 verschiedenen anderen Großkonzerne, wo sie halt richtig Geld einkassiert und wo sie diese Stellung auch wiederum benutzt, um ihr eigenes Startup, wo sie ja irgendwie mit drin hängt, und das ist dieses Calliope, das von unserem gemeinsamen Freund Stefan Noller auch mit gedingst ist.
Ah, okay. Ne?
Na jedenfalls, damit hat sie da Anschubsfinanzierung organisiert durch einerseits das Bundeswirtschaftsministerium, ne? Dann hat sie da auch irgendwie noch Support, so Kram über SAP organisiert, also sie ist halt überall drin, ist überall vernetzt und benutzt alles in ihrer Vernetzung, um jegliche Projekte, die sie macht, irgendwie halt krass zu pushen und so weiter und so fort. Na egal, auf jeden Fall das. Und auch dieser Dieselskandal zeigen irgendwie, dass es gibt schon echt einen ziemlichen Grad an Verfilztheit, vor allem zwischen Politik und Wirtschaft, die wirklich, wirklich ekelhaft ist. Die aber anders ist als das, was man so sich so denkt bei Korruption. Also bei Korruption denkt man immer, ja, da gibt es einen korrupten Beamten, der bereichert sich selber, kriegt irgendwie Kohle extra zugesteckt und um dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Sachen abzunicken oder so etwas, ne? Das ist so ein bisschen so diese Idee dahinter. Mhm. Oder immer diese Idee der persönlichen Bereicherung. Das ist so dieser Putin-Kleptokratie. Ja? Mhm. Aber das ist eben in Deutschland ein bisschen anders. Denn ich glaube tatsächlich, dass diese Akteure, die dort sitzen, also sowohl in den Behörden, die VW kontrollieren sollen, über die Politiker, die im Aufsichtsrat von VW sind, als auch von Gesche Joost persönlich und die Politiker, die mit ihr zu tun haben. Ja, also all diese Leute glauben, dass sie dass sie das Richtige tun. Ja? Sie sind nicht, und ihr Motiv, das glaube ich ihnen auch, ist nicht persönliche Bereicherung. Sondern sie sind der Meinung, dass also Grete Joos zum Beispiel im Interview wurde sie dazu befragt und sie sagt, ja, nee, im Endeffekt, sie sieht halt nur zu, dass sie ihre Kontakte dazu nutzt, um Projekte, die sie wichtig findet, auf die Straße zu bringen. Und ich nehme ihr das ab. Mhm. Ihr geht es darum, ja, dass sie dieses Calliope-Projekt, das sie total gut findet und hinter dem sie voll und ganz steht, nach vorne bringt. Mhm. Ja, und wenn sie halt und nicht, weil sie dadurch reich werden will, sondern tatsächlich, weil sie das für ein tolles Projekt hält, ja. Und weil sie wirklich glaubt, dass sie damit, dass damit Deutschland in der Digitalisierung irgendwie nach vorne kommt. Und wenn die Politiker halt 2 und 3 und 5 Augen zudrücken wegen dem Dieselskandal, dann tun sie das nicht, weil sie irgendwo hinterrücks irgendwelche Geldkoffer geparkt haben, sondern dann tun sie das, weil sie glauben, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn VW etwas passiert, dann sind so und so viele Arbeitsplätze im Arsch, ja. Und jetzt nochmal ein Sprung zurück nämlich in die 70er Jahre, ja, in die 70er Jahre, wo es dann halt, wo im Endeffekt dieses Paradigma der Industrialisierung oder des Industriestaates eigentlich zu Ende ging, ne, und der Industriegesellschaft, jedenfalls für die westliche Gesellschaft, für die meisten westlichen Gesellschaften. Wir sehen das dann in England, wo dann halt irgendwie die ganzen Industriestädte kaputt gehen. Wir sehen das in USA, Detroit und so weiter und so fort, der Rust Belt, wie der vor die Wand gefahren wird. Und in Deutschland merkt man das auch ganz doll. Ja? Das heißt also, dass Industrie in den reichen Gesellschaften funktioniert nicht mehr, weil eben dann plötzlich in Ostasien irgendwie alles viel, viel billiger produziert werden können, weil die Löhne viel, viel niedriger sind und die es trotzdem auch ganz gut hinkriegen. So, und dann merkt man das und man merkt, okay, es gibt diesen Shift dann. Ne? Wir reden dann ja immer vom, wie wir alles so vom sekundären Sektor, also den industrialisierten Sektor hin zum tertiären Sektor, der Dienstleistung hin verschoben wird, die Jobs. Und wenn du dir das aber vergleichst, ne, andere Länder, so USA oder England oder andere europäische Länder mit Deutschland, dann hat Deutschland einen erstaunlich hohen Anteil an Industrie immer noch behalten. Mhm. Im Gegensatz zu den meisten anderen, sag ich mal, Erste Weltländern, hat Deutschland einen enorm hohen Industrieanteil. Ich kann dir jetzt keine Zahlen sagen, aber es ist ungewöhnlich hoch, ne? Und dann kann man fragen, warum ist das so? Ne? Und ich meine, so die einfache Antwort, wie jetzt jeder Deutsch-Patriot sagen würde, ja, weil deutsche Produktqualität, deutsche Industriequalität hat sich in der Welt durchgesetzt. Wir sind Weltmarktführer und Weltexportmeister, bla bla bla. Ja? Und das ist ja alles nicht unbedingt hundertprozentig falsch, aber es ist nicht die einzige Antwort. Und eine der Antworten ist, glaube ich, tatsächlich das gleiche Phänomen, nämlich diese enge Verquickung zwischen Politik und Wirtschaft. Man hat sich hier, und zwar nicht nur Politik und Wirtschaft, sondern vor allem Politik, Gewerkschaft und Wirtschaft, ja? Man hat sich hier mit den Tarifparteien zusammen mit den Tarifparteien hingesetzt und hat für alles Lösungen ausgearbeitet. Und das ist so dieses Modell Deutschland, ne, wo man halt diese Gewerkschaften hat, die aber sehr, sehr, sag ich mal, konstruktiv, lösungsorientiert in die Verhandlungen gehen die halt irgendwie mit den Industrievertretern dann halt irgendwie zu so einer Lösung kommt. Und die Politik, die dann halt sozusagen da auch so ihren Finger drauf hat und sagt so, ja, wie können wir hier eine sozialverträgliche Lösung machen, damit ich auch nächstes Jahr wiedergewählt werde, ja. Und da gibt es halt, und das sieht man halt, dass das beste Beispiel ist VW, ne, wo das gehört ja irgendwie, ich glaube, zu 50% gehört das ja irgendwie dem Land Niedersachsen.
Nee, so viel nicht.
Also auf jeden Fall zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz gehört das Niedersachsen, dem Land Niedersachsen. Der Bund ist da auch mit einem großen Prozentsatz drin und im Aufsichtsrat sitzen fast nur Politiker und vor allem SPD-Politiker. Ne? Das gab ja nochmal andere Skandale. Ich weiß nicht, ob du auch noch erinnern kannst, wo sie da alle irgendwie im Puff in Rio de Janeiro waren mit den ganzen Politikern, ja, ja, und den und den Gewerkschaftsvertretern und so weiter, weißt du? Und hier, denk dran.
Also das Land Niedersachsen hat 20,2%.
Genau, und weißt du, wer
also deutlich unter 50.
Der Peter Hartz, von dem Hartz IV seinen Namen hat.
Ja.
Ne? Das war ja auch ein Gewerkschaftsfunktionär bei VW, ein ehemaliger, glaube ich. Ne? Also der halt dort dieses Hartz-Programm ausgearbeitet hat. Also das heißt, das sind so enge Verflechtungen, persönliche Verflechtungen, ja.
Ja.
Und auch Freundschaften, ne? Das hat man ja unter Schröder auch ganz, ganz krass gemerkt. Genosse der Bosse und wie das mal hieß damals. Also, das ist so ein ich würde sagen, es ist einfach ein Filz. Das ist ein
Aber was ist daran
wahnsinnig
jetzt,
verfilzt.
Was ist daran jetzt so explizit deutsch? Das verstehe ich nicht.
Das ist ja, du kannst, also es gibt auf jeden Fall, dieses Modell gibt es nicht in anderen Ländern, ne? Also du hast in den USA, und England, da wurden ja die Gewerkschaften größtenteils zerschlagen und spielen praktisch gar keine Rolle mehr.
Das hängt, nee, das
so wurde
nicht.
Das da gelost.
Also das stimmt nicht. Also es sind halt in anderen Bereichen, wo die Gewerkschaften eine Rolle spielen, aber du hast in den USA extrem starke Gewerkschaften. Jetzt vielleicht keine Industriegewerkschaften, aber die Polizeigewerkschaften haben ja absurde Macht. Die haben
ja klar, also ich meine,
gerade
die Industriegesellschaft
gibt jetzt,
ne? Also
und ja, aber
wir reden ja von der Industrialisierung. Wir reden ja, warum die Deutschland Industrialisierung behalten hat.
Ja, okay, aber dass die Politik jetzt hier nicht mit der Wirtschaft könnte, mit der Industriewirtschaft könnte, das halte ich für sehr abwegig.
Nein, das meine ich jetzt nicht. Ne? Also doch, also die Verflechtungen sind, glaube ich, nicht so groß. Und damit meine ich übrigens gar nicht nur die persönlichen Verflechtungen, sondern tatsächlich auf so einer funktionalen Ebene. Man versteht sich, ne, als zum Beispiel Regulierungsbehörde auch als eine Art von Wirtschaftsförderung für Deutschland, ja, und für deutsche Unternehmen und für deutsche Arbeitsplätze. Also, und zwar egal, wer auf diesem Posten sitzt. Ne? Das geht nicht nur um persönliche Verflechtung, sondern es geht auch um so ein Selbstverständnis. Und also du hast in England auf jeden Fall, in England und USA, also unter Reagan und unter Thatcher, wurden ja irgendwie krass die Industriegewerkschaften zerschlagen und spielen eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Und in England hast du ja diesen krassen Clash, also da stehen sich ja die Tarifparteien immer extrem unversöhnlich gegenüber und da hast du da ja diese Megastreiks und diese krassen Ausschreitungen immer und so weiter. Und da gibt's ja so richtig so eine Feindschaft zwischen den Tarifparteien. Und das ist halt auch ein ganz anderes Modell. Und in Deutschland hast du halt so ein Harmoniemodell, so ein, ach komm, eigentlich sitzen wir doch alle zusammen in einem Boot und eigentlich müssen wir doch alle zusammenhalten und jetzt sind wir doch mal alle vernünftig und kompromissbereit und jetzt drückst du mal ein Auge zu, jetzt drück ich mal ein Auge zu und am Ende stehen wir alle besser da und steht Deutschland besser da und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, schon so ein Modell, das gibt's nicht woanders. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, auch warum Deutschland seine Industrie behalten konnte, weil sie halt tatsächlich immer so, also das ist halt auch positiv, ne? Das hat auch seine positiven Seiten, ne? Also jetzt in der Hinsicht. Das ist halt, dass man da irgendwie immer alles noch so recht zurechtkummeln konnte.
Also das bezweifle ich hart, dass das so ein deutsches Phänomen ist. Also es ist, ich glaube, das ist hier nicht besser. Das ist, glaube ich, auch in den meisten anderen europäischen Ländern ist das gerade die Verquickung von welche Wirtschaftsform auch immer existiert und Politik. Ich glaube auch, dass Regulierungsbehörden sich durchaus auch nicht nur als Feind, den es zu bekämpfen gilt, der jeweiligen Industrie sehen, sondern auch irgendwie so ein bisschen als ich glaube, das ist auch kein total seltenes Phänomen. Also ich glaube, das ist auch sehr weit verbreitet. Ich meine, hier hast du ja gerade ganz aktuell halt, dass die Aufsichtsbehörde für Internet sich plötzlich den Providern verpflichtet fühlt, ohne Not und sowas. Also das sind halt so Verquickungsskandale, ich glaube, also keine Ahnung.
Ja, also ich würde schon sagen, dass das was anderes ist. Ich behaupte wirklich, so etwas, so eine Folgenlosigkeit wie das des von VW-Skandals, das wäre in anderen Ländern nicht möglich. Das behaupte ich jetzt wirklich so.
Aber wir haben doch massenhaft solche Skandale auch in anderen Ländern, die total folgenlos sind.
Zum Beispiel?
In Japan hat irgendein hat ein Atomkraftwerk durch Fahrlässigkeit ganze Landstriche verstrahlt und das hat fast keinerlei Konsequenzen. Hier hast du
Japan ist da, glaube ich, am ehesten noch wie Deutschland, glaube ich.
Auch hier hast du das eben gerade auch die Autoindustrie Autos gebaut hat, jahrelang, die notorisch unsicher waren und massenhaft Leuten getötet haben und es hat fast keinerlei Konsequenzen gehabt.
Doch, das gab doch diese ganzen Class Actions mit Milliardensummen, die da ausgezahlt werden mussten.
Naja, aber das hat ja nichts mit der Politik zu tun. Das ist halt einfach, in Deutschland gibt es halt diese Class Actions.
Das hat halt Konsequenzen gehabt.
Aber die werden auch immer mehr abgeschafft. Ja,
die brauchen da auch nichts zu tun, weil es diese Class Actions
gibt. Nee, erstens werden die gerade abgeschafft massiv, zweitens unterstützt die Administration, dass die abgeschafft werden und das ist hier so eine üble. Und zum Dritten, so den Equifax-Skandal, den wir jetzt hier gerade hatten, der exakt null. Was
sind das jetzt genau?
Na, wo hier Equifax, diese Auskunft, diese Auskunftsfirma, die halt deine Kreditwürdigkeit einschätzt, dass die halt im großen Stil Daten verloren haben und halt von, ich weiß nicht, 100 Millionen Amerikanern oder irgendwie absurde Zahlen, alle Daten öffentlich waren.
Und gut, da haben wir aber noch keine gute Regulierung für solche Sachen. Ne?
Aber da ist nichts passiert. Es ist nicht mal dazu gekommen, dass man irgendwie zu dem Punkt, dass man dafür vielleicht mal sowas wie eine Regulierung brauchen würde. Und natürlich gibt es dafür seit Jahrzehnten eine Regulierung. Und was haben wir noch so an großen Skandalen in letzter Zeit? Also es gibt wirklich, wirklich sehr, sehr
viel. Max,
ja?
Wirklich, ich rede nicht davon, dass es keine Skandale woanders gibt. Darum geht es gar nicht. Ne? Es geht halt wirklich darum, dass solche Skandale eben folgenlos bleiben. Also,
aber die sind, wo sind die denn?
Und zwar systematisch. Also,
ich würde sagen, also sehe ich tatsächlich nicht, dass das in Deutschland irgendwie. Ja, natürlich, Deutschland hat eine härtere, es seien eigenen Autofirmen ein bisschen netter gegenüber und die Amerikaner sind halt deutschen Autofirmen gegenüber ein bisschen nicht so nett. Ja, aber das ist doch umgekehrt, ist das doch genau das Gleiche. Das ist doch, ich meine, hier werden irgendwelche Strafzölle, hier wurden gerade jetzt Strafzölle gegen Solarzellen erlassen, um die eigene Kohleindustrie zu fördern. Also ich meine, ich glaube, das ist wesentlich schlimmere Klüngelwirtschaft. Und hier hast du sowas, ich meine, hier ist gerade der schlimmste Waldbrand in der Geschichte der USA, war hier gerade in Kalifornien. Und möglicherweise wird wahrscheinlich nie geklärt werden, ausgelöst davon, weil die Stromkraftwerke ein paar Millionen eingespart haben, weil sie in Wartung ihrer ganzen Systeme und dadurch konnte es zu Funkenflug kommen und dadurch sind halt konnten Bäume auf bei Stürmen und bei Trockenheit auf die Stromleitung fallen und die größten Waldbrände in der Geschichte dieses Landes auslösen mit Milliardenkosten und Hunderten, wenn nicht Tausenden Toten und das hat null Konsequenzen. 2014 oder 2013, ich weiß nicht, in San Mateo hat ein explodierendes Gasleak eine komplette Straße geplättet. Da sind irgendwie 10 Häuser einfach vom Boden verschwunden und die darin befindlichen Menschen waren tot. Dafür ist niemand verurteilt worden für diesen massiven. Ganz ehrlich. Das ist, also wo ich hier sehe solche Skandale, habe ich das Gefühl, dass die weit, weitaus schlimmer sind. Und dass wie VW da jetzt gerade behandelt wird und die deutschen Autofirmen behandelt werden und dass das für die alle keine Konsequenzen hat, das ist schlimm. Und wie gesagt, es gibt halt diese Class-Action-Lawsuits, die hier sehr, sehr mächtig sind gegen sowas, aber die gerade systematisch von der Industrie ausgehebelt werden, indem man halt immer wenn irgendwo in das Kleingedruckte reinschreibst, hey, wenn du unsere Services nimmst, dann verpflichtest du dich alle eventuellen rechtlichen Probleme über die Small Claims, also dann wird sozusagen, stellt die Firma ein Spielgericht zur Verfügung, in dem dann solche Sachen ausgehandelt werden. Und du nimmst, wenn du hier irgendwelche Dienste in Anspruch nimmst, dann nimmst du dir das Recht, dann steht das da drin, dass du die nicht mehr verklagen darfst. Und damit hast du diese Law Action Clause jetzt ausgehebelt. Und dagegen könnte man natürlich was machen, aber das entsprechende Lobbying verhindert das. Also ich würde sagen, wenn es diesen Klüngel gibt, dann ist er hier fast noch offensichtlicher. Das weiß ich natürlich nicht genau, aber ich glaube nicht, dass der so ein extrem deutsches Phänomen ist. Ich glaube, dass er ein Problem ist und ich glaube...
Ich meine ja auch nicht, dass es ein deutsches Phänomen ist, dass es Klüngel gibt. Das ist ja das ist nicht das, was ich
ja,
sage.
Ja, aber es
ist
in Deutschland
besonders schön sein. Ich sage, dass es eine bestimmte Art von Klüngel gibt, eine ganz bestimmte Form von Klüngel, die untypisch ist für andere Bereiche.
Glaube ich nicht.
Also, dass es halt korrupte Politiker gibt oder so, die gibt es überall. Ja?
Nein, das ist
halt
genau die gleiche...
Aber es geht sozusagen um dieses wir gemeinsam für Deutschland.
Aber das ist doch hier genau das Gleiche.
Dieses nicht das sich persönlich bereichern oder so, sondern halt wirklich Leute, die glauben, das Richtige zu tun und um es tun zu müssen, halt mit den entsprechenden Kräften zusammen sich ins ein Boot setzen und gemeinsam.
Aber ist das denn dann überhaupt, ehrlich gesagt, wenn die Leute das alle uneigennutzig tun, sondern das tun, weil sie glauben, das Beste für ihr Land zu tun, was ich für nicht richtig, kann man dann überhaupt von Klüngel sprechen?
Natürlich kann man das, weil der Punkt ist natürlich, dass diese Leute trotzdem biased sind, ja?
Also ja, ist doch auch jetzt biased zu sein.
Ja, natürlich, aber diese Biases kannst du halt nur entgegenkommen, wenn du entsprechend versuchst, Interessenskonflikte aus dem Weg zu gehen. Und das ist halt der Punkt. Ne? Sieh mal, wenn die Gesche Joost halt irgendwie als Digitalberaterin angeblich für freiberuflich, also pro bono, ja, für das Wirtschaftsministerium arbeitet und gleichzeitig sozusagen sich ihr eigenes Startup vom Wirtschaftsministerium bezahlen lässt, dann ist das ein Interessenskonflikt. Dann ist das einfach ein ganz klarer Interessenskonflikt. Und auch wenn sie glaubt, dass halt dort nichts Schlimmes passiert, sondern ja genau das Richtige, ja, ist es trotzdem korrupt.
Also zum einen, ich finde es ja wesentlich schlimmer, wenn jemand irgendwas pro bono macht oder eben Ehrenamt. Also ich habe nichts gegen das Ehrenamt, aber wenn jemand in so einer hohen Position ehrenamtlich arbeitet, dann gehen bei mir eher Alarmglocken an, als wenn die Person dafür bezahlt wird, weil wenn jemand...
Sie wird ja dafür bezahlt, es wird ja nur gesagt, dass sie ehrenamtlich ist.
Ja, das ist der Skandal. Und dass sie dafür, das finde ich, sollte der Skandal eher sein, dass sie es ehrenamtlich, dass von vornherein, dass überhaupt jemand ehrenamtlich sowas machen kann. Warum sollte man sowas jemand ehrenamtlich machen lassen? Was ist der Grund dafür?
Frage. Das ist überhaupt eine gute Frage. Das hätte ich auch gerne noch im Spiegel-Artikel gelesen, warum die das überhaupt gemacht haben mit ehrenamtlich.
Also das finde ich hier in den USA nämlich, finde ich das ganz krass, weil nämlich einer der Grund sozusagen, warum werden denn Politiker gekauft und in welcher Form auch immer, dass da jetzt kein Bargeld bar hin und her geht, das ist ja auch gar keine Frage, aber man muss, damit diese Leute nicht so leicht kaufbar sind und damit sie unabhängiger sind, muss man sie halt vernünftig bezahlen. Und hier ist halt das ganz große Problem, dass es gibt keine öffentliche Wahlkampfförderung und es gibt kein staatliches, es gibt keine Limits dafür. Also müssen sich die Politiker halt, weil es eine unfassbar teure Materialschlacht ist, müssen sie sich halt diese Gelder einsammeln, bevor sie überhaupt anfangen am Wahlkampf teilzunehmen. Das heißt, in dem Moment, in dem da das Geld eingesammelt wird, ist sozusagen schon die Verklüngelung hergestellt. Und da ist der Betrug. Da ist halt schon vorher, ich gebe dir das Geld jetzt nur unter der Bedingung, das wird natürlich nie so explizit gesagt, aber im Endeffekt ist es ja so, du gehst halt, du kriegst Access zu deinem Kandidaten und der hört dir brav ein paar Minuten zu oder je nachdem, wie viele Zeit, wahrscheinlich auch ein paar Stunden lang oder du kriegst seine Telefonnummer und kannst ihn jederzeit erreichen und kannst auf ihn reinreden und dafür bezahlst du halt. Und das ist ja das ist hier ein stark ausgeprägtes Problem. Und dafür müsste, um das zu verhindern, müsste man unter anderem dafür sorgen, dass es halt alternative Finanzierungsmethoden dafür gibt. Aber das findest du halt nicht. Das ist halt in der Öffentlichkeit immer, oh Gott, dann kriegen die ja noch mehr Geld. Ja, dann kriegen die mehr Geld, damit sie von dir bezahlt sind und nicht von sonst wem. Und insofern finde ich, dass das eigentliche Problem, dass sie da pro bono arbeitet, weil dann hat sie ganz offensichtlich andere Interessen. Dass es so eine Fälle gibt, ohne Frage, ist auch schlimm und es gibt auch davon zu viele und ich glaube auch, dass die Kultur in Deutschland da keine gute ist und du hast absolut recht und sowas und, aber das ist so ein besonders deutsches Phänomen sei, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und dieser Dieselskandal, der wäre hier genauso untergegangen, wenn es in eine andere Richtung gegangen wäre. Das ist doch, also das hier.
Ja gut, war jetzt doch nur eine These, brauchst du nicht zustimmen, es kann sie ja eh nicht beweisen.
Ja, also wenn dann solltest du da auf jeden Fall noch mehr Indizien rausholen oder Belege, weil das finde ich jetzt so, finde ich ein bisschen dünne bisher.
Gut, so. Aber immerhin habe ich auch mal ein Thema gebracht.
Oh Mann. Aber das ist, ich habe, was ich gelesen habe, also so dieser Zusammenhalt, den gibt es auch, glaube ich. Ich finde, das ist aber auch nur bis zu einem gewissen Grade problematisch, ehrlich gesagt. Also, oder es ist schwer, die Grenze zu ziehen, ab wann es denn problematisch wird. Also natürlich, wenn du irgendjemand, was weiß ich was, wenn du jemanden hast, der bei der Umweltbehörde arbeitet und der super, super dufte mit dem Chemiewerk nebenan kam und dann halt nicht so fett drauf achtet, wenn da irgendwie der Chemiemüll im Grundwasser landet oder sowas. Klar, dann hast du ein ganz massives Problem. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ein Kandidat, der da so gar nicht auf die Bedürfnisse dieser entsprechenden Unternehmen achtet, ob das unbedingt jetzt, also ob sozusagen jegliches Entgegenkommen automatisch immer gleich ganz furchtbar ist. Und das halt, ich meine, guck mal, mit dem, was du vorhin mit der Industrialisierung meintest, ich würde ja sagen, der Grund, warum das in Deutschland noch relativ ausgeprägt ist, ist jetzt gar nicht mal unbedingt, das ist zum einen das deutsche Bildungssystem, was halt extrem industriefreundlich ist und was auch ein gutes Bildungssystem ist. Also es ist ja nicht so, das gibt's hier halt nicht. Du hast hier so Fachberufe, sowas gibt's ja nicht. Und das ist, da wird hier gerade drüber geredet, dass hier so dieses duale System, was ja in Deutschland sehr, sehr weit verbreitet ist, nämlich, dass du machst halt eine Berufsausbildung, aber arbeitest schon und verdienst in der Zeit. Und das ist halt für alle Beteiligten, das wird hier halt gerade im großen Maßstab kopiert. Also es hat halt, BMW hat das hier eingeführt. Und es wird jetzt hier probiert, teilweise in einigen Staaten auch ins Gesetz zu heben, dass halt Ausbildungen stärker so zu funktionieren haben, weil das ist für die Arbeitgeber ist es super, weil die müssen halt, oder beziehungsweise für die Angestellten ist es super, weil sie können nebenbei schon Geld verdienen, dadurch wird die Ausbildung, müssen sie die Ausbildung nicht bezahlen, sondern kriegen sogar noch während der Ausbildung Geld, weil sie schon ein bisschen Arbeit leisten. Für die Firmen ist es gut, weil sie schon während der Ausbildung auf die Arbeitskraft zugreifen können und sowas. Und das ist halt ein sehr, sehr erfolgreiches Konzept in Deutschland. Und da hast du halt, in Deutschland sehr viele Leute, die halt eine wirklich hervorragende Ausbildung in diesem nicht universitären Bereich haben. Da ist die Ausbildung wahrscheinlich ähnlich gut oder schlecht wie in vielen anderen Ländern auch. Wird sich wahrscheinlich so, aber halt so diese Handwerksberufe und sowas, die man, glaube ich, besser lernen kann in Deutschland und die dann auch so einen Vorteil bieten. Das ist, glaube ich, das eine. Und das zweite ist, dass ja halt gerade in England, da wurde halt sehr stark auf diese Finanzwirtschaft gesetzt und dass die ja in Zukunft alles bringen sollen. Darauf war halt die Konzentration. Und Deutschland hat damals sich halt mehr auf dieses ganze Industriezeug spezialisiert, was sicherlich auch irgendwo eine Wette war. Also was funktioniert, war ja nicht klar, dass das System ist, was funktioniert. Und jetzt hat man halt in Großbritannien so dieses Jahr, also das war ja auch durchaus, also es war nicht gezielt, dass die Industrie eingeht, aber man hat das halt als das Auslaufmodell gesehen und hat es darum nicht weiter gefördert und hat sich halt im Nachhinein als Fehler erwiesen. Also ich weiß nicht, ob das viel mit Klüngel zu tun hat, dass die Wirtschaft, so eine Produktion in Deutschland gut funktioniert oder ob da nicht vielleicht auch ein paar Sachen einfach richtig gemacht worden sind. Und
die Frage ist natürlich, ob das auch andere, zum Beispiel europäische Länder, hätten machen können. Ne? Also ob sozusagen der Markt da gewesen wäre, dass halt mehrere Industriestaaten ihre Industrie behalten hätten. Ich glaube, das wäre auch schon wieder nicht gegangen.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum denn nicht? Also muss ja nicht alles in China produziert werden.
Dann wären wir alle Exportweltmeister.
Nein, das ist natürlich, also dieses Exportweltmeister ist natürlich ein Konzept, was überhaupt nicht trägt. Da sind die Deutschen sehr stolz drauf. Aber ja, die Deutschen müssten halt, und ich habe keine Ahnung von Wirtschaft und warum nehme ich überhaupt dieses Wort in den Mund, aber die Binnennachfrage stärken. Also ich habe so das Gefühl, dass Deutschland im Augenblick gerade eben Und da würde ich eher die Gewerkschaften in der Verantwortung sehen, nämlich dass die Gewerkschaften relativ gut zusammen können und dass es halt nicht zu großen Streiks kommt und darum halt die Gehälter nicht großartig streiken. Und das war früher immer kein Problem, weil die Deutschen hatten ihre stabile deutsche Mark und die war halt, und alle anderen anderen Währungen hatten halt Inflation und die Deutschen halt nicht. Und dadurch hatten halt die Deutschen im Endeffekt, obwohl sie gar nicht so viel, gar keine großen Gehaltserhöhungen hatten, hatten sie trotzdem immer ein ganz gutes Lohnwachstum. Und das gibt es jetzt halt nicht mehr. Jetzt gibt es den Euro und der ist genauso schwach wie der ganze restliche Dreck auch. Und aber die Deutschen haben halt immer noch nicht sich angewöhnt, auch mal für höhere Gehälter ein bisschen stärker sich einzusetzen.
Ja, aber das ist doch der Zusammenhang. Sowas kommt von sowas. Dadurch, dass wir in Deutschland halt eben diese hohe Industrie haben und eben daraus resultieren hohen Export, ist die Binnennachfrage für uns nicht so relevant, wie es in anderen Ländern ist, sondern tatsächlich ist unsere Wettbewerbsfähigkeit sozusagen in Sachen Export relevanter. Jedenfalls war das, glaube ich, lange die Wirtschaftspolitik. Und wenn du dir anschaust, wie Deutschland wirtschaftlich dasteht im Vergleich zu den Nachbarländern, dann kann man jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt völlig abwegig ist, ne?
Naja, ich finde es insofern abwegig, weil, also ich glaube nicht, dass es total abwegig ist, aber ich glaube, dass es halt den Preis hat, ja, dass die Leute weniger verdienen. Also ich glaube, dass man hat ja, mir ging es jedenfalls immer so, dass ich so als Deutscher im Urlaub irgendwann mal festgestellt habe, so Moment mal, ist ja alles ganz schön teuer hier geworden, seitdem ich das letzte Mal da war. Und inzwischen ist mein Eindruck eher, ist nicht so, dass es überall anders teurer geworden ist. Es ist halt in Deutschland ist quasi so eine Art, kein Billiglohnland natürlich, aber so im Vergleich zu vielen anderen drumherum liegenden Ländern, das ist halt einer der Gründe, warum Deutschland im internationalen Maßstab so wettbewerbsfähig ist, dass es halt erstens gute Qualität leistet und zweitens noch sehr, sehr billig. Und weil halt die Gehälter relativ niedrig sind. Und man kriegt das ja als Deutscher auch nur relativ selten mal mit. Also das merkt man ja nicht so. Man merkt das halt dadurch, dass halt ein iPhone in Deutschland halt aus deutscher Perspektive deutlich teurer ist, als es zum Beispiel hier aus amerikanischer Perspektive ist. Nicht, weil das iPhone tatsächlich hier billiger wäre, sondern weil halt, glaube ich, das Lohnniveau in vielen Ländern höher ist als in Deutschland. Und dadurch solche Importe dann billiger sind. Und man merkt das halt in erster Linie im Urlaub. Und Sachen, die halt schon immer teurer waren, die sind halt immer noch teuer. Autos und so ein Scheiß ist halt immer noch teuer. Und dieses ganze Binnenzeug ist halt noch relativ billig alles. Und die Löhne steigen halt nicht großartig. Und das ist sowas, was ich, keine Ahnung. Ich finde, das sollte man fixen. Aber ja, da würde ich sagen, sind die Gewerkschaften auch tatsächlich sind einfach nicht bissig genug. Aber ehrlich gesagt, was?
Aber das ist genau der Punkt. Also was ich auch meine, die sind da halt auch einfach mit im Boot. Ne? Also die, ich glaube wirklich, dass es halt in den Gewerkschaften halt auch an das entsprechende Verständnis gibt, sozusagen auch ein Teil der Erfolgsgeschichte, Exportweltmeister Deutschland zu sein und damit auch sozusagen so eine Selbstverpflichtung moderat in die Lohnverhandlungen zu gehen.
Ja.
Also ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt.
Aber ich weiß nicht, ob das viel mit Klüngel zu tun hat oder eben mit diesem, ja, wir wollen dieses, es ist ja auch gut für die Gewerkschaft.
Das meine ich ja aber auch
genau. Es ist ja auch in ihrem Interesse.
Klüngel, ja, aber eigentlich sollte...
Ich würde das nicht Klüngel nennen.
Doch, weil nämlich eigentlich Gewerkschafter sollten nur eines im Kopf haben und das ist die Interessen ihrer Arbeiter.
Ja, aber die Interesse ihrer Arbeiterschaft ist auch, dass die Arbeitsplätze nicht verloren gehen. Das ist halt ein Abwägen zwischen verschiedenen Punkten. Und dass die Gewerkschaften mehr im Interesse ihrer Arbeitnehmer machen könnten, will ich gar nicht bestreiten. Aber es ist halt nicht nur für mehr Gehalt eintreten. Was ich in Deutschland, glaube ich, aber viel eher sehe als Problem, und ich glaube, das ist tatsächlich so ein kulturelles Problem, ist...
Bist schon wie ein Gewerkschafter.
ist so eine gewisse Obrigkeitshörigkeit, die, glaube ich, stärker ausgeprägt ist als in anderen Ländern. Ich habe irgendwo, jemand hat gerade so einen Blogpost darüber geschrieben und er driftet dann zum Ende hin leider ziemlich ein bisschen ins Beliebige ab. Aber das ging halt darum, dass jetzt irgendwie war ein schlimmer Sturm in Deutschland und alle Züge sind ausgefallen und sowas. Und das ist halt, dass der Typ wollte halt, der saß halt irgendwie in Bonn fest und wollte eigentlich einen Zug nehmen, aber es fuhr kein Zug mehr und es war nichts zu machen. Und dann hat er halt gedacht, na okay, früher war ich mal öfters in der Bibliothek in Bonn, setze ich mich halt einen Tag über in die Bibliothek, stelle da irgendwie meinen Koffer unter. Und dann durfte halt seinen Koffer nicht unterstellen in der Bibliothek. Geht halt nicht. Ist halt, ja, warum denn nicht? Ja, ist verboten. Ja, warum denn? Ja, weil es verboten ist. So, weißt du, so halt. Und dieses...
Weil da könnte ja jeder kommen.
Da könnte ja jeder kommen, genau, das war dann das Nächste. Da kommt, ja, aber es kommt doch nicht jeder. Und außerdem, wenn heute, also es ist doch, ist Ausnahmezustand. Alle sind gestrandet, niemand weiß, wie man nach Hause kommt. Ist doch eine Situation, nein, kann man, also hat dann im Endeffekt, hat das dann irgendwann nach ewig langer Diskussion dann wohl hingekriegt, durfte seinen Koffer irgendwo kurz unterstellen. Aber und diese Regelhörigkeit ist gar nicht mal unbedingt so eine starke Obrigkeitshörigkeit, sondern es ist eine Regelhörigkeit, die ist, glaube ich, bei den Deutschen schon sehr, sehr stark ausgeprägt. Und es führt natürlich dazu, dass einige Sachen besser funktionieren, viel, viel besser. Einige Sachen sicherlich auch, die Deutschen auch im Nachhinein nicht so stolz sind, die dadurch besser funktionieren, als sie in anderen Ländern vielleicht funktioniert hätten. Aber
Chain of Command funktioniert hier auf jeden Fall.
Genau, und das ist so ein, und hier ist, glaube ich, die Bereitschaft dann im Zweifelsfall zu improvisieren und sowas und halt, weil man ja auch nichts anderes hat und weil man auch weiß, wie scheiße die Gesetze sind, viel, viel größer. Also ich glaube zum Beispiel in Deutschland ist das Bedürfnis, sich an Verkehrsregeln zu halten und sowas, ist viel, viel größer. Und das liegt halt auch daran, dass halt hier oft die Straßenbemalung und die Schilder und so scheiße sind, dass man eh keine Chance hat, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Und das ist schon irgendwie so, in Deutschland erwartet man so ein funktionierendes System in vielen Bereichen, aber das muss doch. Und es funktioniert ja auch in vielen Bereichen erstaunlich gut und besser als in anderen Ländern. Aber in den Bereichen, in denen es nicht funktioniert, führt das dann, behaupte ich jetzt mal, auch dazu, dass es oft dann auch katastrophal nicht funktioniert, weil sich dann auch niemand zuständig fühlt. Also wenn dann irgendwie mal ein Rad von der Maschine abfällt, dann fällt sie halt auch, weil niemand da ist, der bereit wäre, es wieder anzuschrauben. Weil ist ja nicht mein Job. Und ja, also das sehe ich im Augenblick gerade ein bisschen eher als das Problem.
Ganz kurz, weil es mir gerade noch einfällt, bei Gewerkschaftsführer. Ich habe jetzt gestern, als ich bei meinen Eltern war, lief auf Arte eine Reportage über Ronald Reagan und was die Mafia mit seinem Aufstieg zu tun hat, ne?
Okay.
Und tatsächlich war ja Ronald Reagans erstes politisches Amt war ja der Gewerkschaftsführer der Screen Actors Guild.
Ah, die sind extrem also stark zum Beispiel.
Genau, die sind extrem stark. Und die galten auch mal als extrem stark schon damals in den, ich glaube, 30er, 40er Jahren, wo Ronald Reagan da der Vorsitzende war. Und der Witz ist aber, dass halt die Studios sozusagen von Anfang an auch immer mit den Gewerkschaften, also vor allem in den Ende 20er Jahren, ne?
Ja.
Also jedenfalls so 29, 30, so um die 30er herum, halt wie alle in der Wirtschaftskrise waren und entsprechend auch mit in der Krise waren und dort halt immer Ärger mit den Gewerkschaften hatten, die dann halt eben entsprechend gestreikt haben und demonstriert haben. Mhm. Und die haben sich relativ früh, haben sich dann die Studios Hilfe bei den bei der Mafia geholt. Mhm. Ne? Die hatten dann halt so einen Kontaktmann, so einen Anwalt, über den sie dann halt so die Chicagoer Mafia dann aktiviert haben. Die haben denen dann einen Preis genannt, so $100,000 oder so. Und dann sind die halt rumgekommen und dann haben sie mal mit den Gewerkschaftsleuten geredet. Ja?
Und dann haben die Gewerkschaftsleute einen höheren Preis geboten, oder?
Nee, das haben sie nicht. Also dann,
hätte ja sein können. Dass das
war, ist. Und dann war der Streik halt vorbei. Ne? Ja. Und dann konnte man da halt durchregieren. Und das ging halt wirklich sehr lange und tatsächlich war auch Ronald Reagan sehr eng mit diesem Anwalt, über den das dann mal lief und der hat ihn auch mal gefördert und daher kommen dann halt diese Mafia-Kontakte so und er hatte, und er, als er dann selber eben dieser Gewerkschaftsführer war, hat er dann so sogenannte Waiver, also so Freibriefe von so Streiks also genau, die haben ja Tarife ausgehandelt, ja. Mhm. Und dann gab es halt so sozusagen Freibriefe von diesen Tarifen. Und zwar immer für ein Studio. Und das ist, war ich nicht MGM, sondern auf jeden Fall das Studio, wo halt der Ronald Reagan sehr lange war.
Ah.
Und
Universal? Keine Ahnung.
Das, ich glaube, die waren auch irgendwie mit Universal zusammen, okay, aber ist egal. Auf jeden Fall NCN, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, die wurden dann irgendwie so verschmolzen mit Universal oder sowas. Jedenfalls.
Scheint die nicht so viel gebracht zu haben.
Ja, doch. Also, die haben dann wirklich jahrzehntelang richtig Kohle gemacht, weil sie halt irgendwie diese ganzen Tarife unterlaufen konnten.
Ja.
Unter Reagan.
Ja,
und
ja.
Als dann Reagan dann eben Gouverneur von Kalifornien war, hat das halt, hat ihn, also vor allem in der Zwischenzeit hat ihm das Studio dann auch die ganze Zeit finanziert. Also, Reagan hat immer mal wieder so Geldprobleme gehabt, da haben die dann einfach das Grundstück von ihm gekauft, aber halt zum doppelten Preis, den es eigentlich gekostet hätte, und die haben ihm immer Rollen besorgt, zum Beispiel dann auch irgendwie in Las Vegas, wenn er irgendwie Geldprobleme hatte und so weiter und so fort. Die haben ihn halt wirklich die ganze Zeit gepampert, bis er dann irgendwie Gouverneur in Kalifornien war und dann irgendwann halt eben US-Präsident. Und kaum war er US-Präsident, wurden landesweit ohne Scheiß alle Ermittlungen gegen die Mafia eingestellt. Ist kein Witz. Und Teile der Leute, die mit denen er damals schon in dieser mafiösen Hollywood-Umgebung zu tun hatte, sind direkt ins Ministeramt gekommen. Das ist so krass eigentlich, wenn du das so überlegst. Alter Schwede.
Ja. Ich meine, es ist doch jetzt nicht besser, es war unter Bush nicht besser. Ich weiß nicht, ob es unter Clinton war es tatsächlich mal ein bisschen besser. Unter Obama. Unter Clinton wäre ich im Nachhinein nicht mehr so sicher. Ja. Du warst der, der die ganze Zeit behauptet hat, hier Amerika wäre weniger korrupt. Oder?
Nein, das hab ich
oder anders korrupt.
Anders korrupt. Ich sag anders korrupt. Das ist auch eine andere Art
von Korruption. Das ist so eine ehrliche Korruption.
Genau. Ja, das ist so eine richtige Korruption, wo man auch wirklich sagen kann, okay, da geht es einfach nur um sich die Taschen zu füllen. Ja.
Wohingegen in Deutschland ist so eine Klüngelkorruption, wo es ihm eigentlich doch immer nur, was ich übrigens nicht glaube, wo es ihm eigentlich doch immer nur darum geht, dass das Land am besten dasteht.
Ja, keine Ahnung.
Nee, also das ist, ich glaube, dass Korruption in Deutschland weiter verbreitet ist, als man glaubt. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein echtes Problem ist. Ich glaube aber, dass die Sachen, die du da gerade beschrieben hast, würde ich jetzt nicht als die Hauptsache für das Problem, sondern ich glaube, das ist tatsächlich so dieses, ich glaube, es gibt halt diese Wechsel zwischen irgendwelchen Ämtern, ich glaube, dieser Lobby-Einfluss auf diverse Entscheidungen, den du ja überall hast, und das ist halt, wenn du dir eine Lobby leisten kannst, dann hast du die halt und dann kriegst du entsprechend viel Einfluss und natürlich verhindern die das irgendwie, also zum Beispiel bin ich mal sehr gespannt drauf, habe ich jetzt nochmal mit jemand aus der Autosindustrie drüber diskutiert, vorgestern war das, da sind wir oben auf unserem Berg Bernalhals hier gewesen, und da sind offensichtlich irgendwelche Audi-Versuchsfahrzeuge rumgefahren und ich würde sagen, das waren selbstfahrende Autos, so von allem und ohne irgendwelche Aufbauten, ohne irgendwas, das eine Auto war sehr offensichtlich so ein Erlkönig, ich will das Wort kaum sagen, so dieses, so in diesen Autotarnfarben. Weißt, kennst du das so, wenn die dann so aussehen, so, wenn die so schwarz-weiße Wirbel haben, damit man die Form nicht so gut erkennen kann oder irgendwie ist das, ich habe keine Ahnung. Und da war offensichtlich, aber ich kann mir zum Beispiel, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass halt in Deutschland selbstfahrende Autos erst später erlaubt werden, wenn die deutsche Autoindustrie weiter hinterher wäre, weil sie damit nicht so schnell auf den Markt kommt und sowas, um dann einfach, natürlich gibt es das massenhaft und eben, dass irgendwelche Grenzwerte für irgendwas nicht so ernst genommen werden in Deutschland oder halt von vornherein gar nicht gesetzt werden und sowas, weil die Lobby entsprechend stark ist. Aber ich glaube, das ist im Endeffekt relativ klassische Korruption. Das ist natürlich nicht so, dass da Säcke Geld hin und her wandern, aber das ist halt, dass dann irgendjemand weiß, dass wenn ich mich mit denen jetzt gut verstehe, dass ich dann irgendwann mal später da vielleicht einen Beraterjob kriege, wenn ich nicht mehr in der Politik bin oder umgekehrt, oder ich hatte halt vorher einen Beraterjob und bin jetzt in die Politik gegangen oder sowas. Was natürlich auch.
Du meinst wie bei Schröder und Gas. Prom, ne?
Ja, so diese.
Ich meine, das ist schon echt. Ich meine ganz ehrlich, ne, das ist wirklich. Eigentlich sollten wir uns alle deutschen Staatsbürger wirklich in Grund und Boden schämen für diese Aktion von Schröder irgendwie direkt vom Kanzleramt, also von der allerhöchsten Stelle irgendwie direkt zu Gazprom zu gehen, nachdem man Putin einen lupenreinen Demokraten genannt hat. Das ist echt so.
Ja, aber ich meine so.
Oh, das ist schon echt hardcore, ey.
Auch hier Dings, jetzt habe ich seinen Namen schon vergessen, hier mit den jüdischen Spendern.
Vermächtnissen
hier mit der CDU, das ist doch auch schlicht und ergreifend Korruption auf höchstem Level. Und das hat für irgendwie ja, aber eine Konsequenz
aber
es ist ja
auch
gehabt.
Nicht, aber
und da sind wirklich mal Kopf hin und her gegangen.
Aber auch nicht zur Bereicherung der CDU.
Hm?
Aber auch nicht zur persönlichen Bereicherung, sondern zur Bereicherung der CDU.
Ja, also aber trotzdem halt ganz klassisch, also ich meine ganz klassische Korruption. Also ist doch im Endeffekt, ob das jetzt der CDU zugutekommt oder ob das, also.
Ja, es ist ein Unterschied, ne? Also wenn du jetzt sagst, okay, ist es für die Sache oder ist es für mich, ne? Das ist ja genau der Unterschied, von dem ich rede.
Nee. Das ist, glaube ich, sehr häufig bei Korruption der Fall, dass sich die Leute gar nicht so sehr selber bereichern, sondern dass es halt die Institutionen sind.
Ja.
Also, aber ich fand, ja, also diese merkwürdigen, aber das ist ja auch nie aufgeklärt werden. Vielleicht war das ja auch eine Schutzbehauptung und in Wirklichkeit haben sich da Leute persönlich dran bereichert, auch.
Das kann natürlich sein, aber das ist nicht bewiesen. Also was ja bewiesen ist, ist, dass die CDU sich bereichert hat. Also
ja, aber
ist das
jemals irgendwie...
Das ist alles andere
jemals,
Spekulation.
Ist es da jemals zu einer Verurteilung
andere
gekommen?
Spekulation. Gute Frage. Ich glaube, dieser Leisler Kiep, dieser Schatzmeister, da ist irgendwas passiert mit dem oder so. Ich bin mir auch nicht so sicher, das ist schon so lange her.
Ja.
Ach, da gibt's auch noch, habe ich auch noch so eine Doku drüber, über die Spendenskandal. Die wollte ich mir auch noch machen. Habe ich auch noch auf der Platte, habe ich noch nicht geschafft.
Ach so.
Ja, hätte ich jetzt natürlich gut das Wissen gebrauchen können. Naja.
Ich habe noch was. Wir haben es bisher durchgehalten, das T-Wort nicht zu sagen. Obwohl es wirklich
ja
gerade schwer ist.
Wieso, was ist denn da jetzt schon wieder? Ist das schon wieder was Besonderes?
Naja, ist rausgekommen, dass Trump im letzten Juni probiert hat, Müller zu feuern.
Ach stimmt, ja. Ich habe das schon gar nicht mehr durchgelesen. Ich bin da irgendwie mittlerweile...
Und gestern hat Lindsey Graham, ich habe das retweetet, den Internetausschluss, so wirklich so drop-the-mic-mäßig in einem Nebensatz gesagt, so ja, und jetzt gucken wir uns das an und wir glauben nicht, dass das Fake News waren und wenn sich rausstellen sollte, dass Trump probiert, also wir wissen, dass er es nicht geschafft hat, weil Mueller ist noch im Amt, aber wenn wir rauskriegen, dass er probiert hat, Trump zu feuern, dann then the Trump presidency would be over. Das hat der gesagt. Das war einer der wichtigsten
Republikaner.
Ein wichtiger Republikaner auch noch. Und ja. Das ist.
Aber ganz kurz.
Das heißt natürlich nicht, dass.
Kurz, ja. Was ist. Klär mich nur mal ganz kurz auf und unsere Hörer vielleicht auch. Was war denn jetzt genau rausgekommen? Also, was hat jetzt Trump genau getan oder gesagt und zu wem?
Er hat einen Mitarbeiter des Weißen Hauses beauftragt. Oder vom Justizministerium, ich weiß nicht von wem, hat er beauftragt, ich glaube, da sind auch bisher keine Namen genannt worden von dem, sondern halt nur so, hat er beauftragt, den Mueller zu feuern und hat das halt gesagt, so, ja, du feuerst den jetzt und dann hat der Typ halt gesagt, das mache ich nicht, ich kündige, dann kündige ich, wenn ich das machen muss. Und daraufhin,
ach ja, warte mal, ja.
Und daraufhin hat sich dann Trump halt irgendwie dann wieder rausquatschen lassen. Aus der ganzen Sache.
Mhm.
Und hat dann halt im Endeffekt ist dann sozusagen von seiner Forderung wieder zurückgetreten. Oder
stimmt, war das der Deputy Attorney? Der Deputy
ich weiß nicht, nee, ich glaube sowas, irgendwas mit White House stand da immer drin. White House, irgendwas, weiß ich nicht, wer das war. Und eigentlich müsste es ja irgendjemand beim Justizministerium sein. Und
Wobei ich mir nicht ganz so sicher bin, weil das ja Special Counsel, ob er überhaupt dem Justizministerium unterstellt ist. Aber
und das war damals, ich meine, das jetzt muss man sich auch mal in die Zeit zurückversetzen, das war kurze Zeit, nachdem er Comey gefeuert hatte und dann aufgrund dessen
ja, ja.
Mueller eingesetzt worden ist, um so, okay, jetzt haben wir doch mal, und dann irgendwie einen Monat später oder zwei Monate später, nachdem der eingesetzt worden ist und geht dann Trump offensichtlich mal eben rum und probiert den zu feuern. Und das finde ich...
Das muss man sich ja mal überlegen. Also Mueller untersucht ja offiziell nicht die Russengeschichte, sondern der untersucht ja...
Der untersucht beide.
Aber sein Auftrag ist Obstruction of Justice.
Genau.
Das ist ja der Punkt. Also die Comey-Feuerung war ja im Endeffekt der Anlass,
genau.
Trump wegen Obstruction of Justice natürlich muss er dabei auch die Russland-Geschichte mit untersuchen, ne?
Ja,
das tut er ja auch,
ja.
Aber im Endeffekt ist das ja schon, ist ja diese Comey-Feuerung ist ja eigentlich das, ist ja der eigentliche Hauptuntersuchungsgegenstand.
Genau. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, ist das denn, also war das jetzt Obstruction of Justice, diese versuchte Feuerung von Mueller? Jetzt sagen natürlich viele Republikaner, ja, er hat es ja nicht geschafft.
Das ist ja versuchte
Obstruction. War ja nur versuchte, die übrigens genauso strafbar ist, explizit im Gesetz. Und zum Zweiten so dieses, aber Herr Richter, ich war doch im Endeffekt zu blöd, die Bank zu überfallen. Dann ist es ja kein Banküberfall. Weiß ich nicht, wie weit das im Zweifelsfall trägt vor Gericht. Keine Ahnung. Ja, aber das ist
jetzt interessant. Kann jetzt Mueller Trump anklagen, dass er ihn hat versucht zu feuern? Sie sind angeklagt, mich versucht zu haben.
Na, jetzt muss er erstmal, was sein Job jetzt ist, ist halt zu ermitteln, ob er das versucht hat. Also anklagen kann er, glaube ich, nicht. Er ist ja nur der Ermittler. Und welche Konsequenzen. Das ist ja sowieso, das ist ja alles außerhalb von irgendwelchen Rechten, irgendwelchen klassischen juristischen Systemen. Wir reden hier vom Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und ob der nachher gefeuert wird oder nicht, also ob er dann impeached wird oder nicht, Trump, das ist eine reine politische Entscheidung, aber eben bisher habe ich doch deutlich gehört, dass die meisten höheren Republikaner, egal was Trump, ja, das finde ich jetzt nicht gut, das finde ich schon mal ein bisschen troubling hier, dieses berühmte, was dann hier John Kelly, wie heißt er, immer gesagt hat und sowas. Und das heißt natürlich nicht, dass es nachher durchziehen, und ich weiß auch nicht, ob Lindsey Graham da überhaupt die Macht für hat und so, und es lohnt sich wirklich auch nochmal diesen Ausschnitt anzugucken, weil er das halt.
Also Lindsey Graham hat bestimmt auf Impeachment, da ging es um Impeachment, oder? Also.
Das war halt so, dass das ist halt so ein Satz, der nebendrin fällt. Weißt du, das ist halt so ein Halbsatz. Und, ja, aber bis dahin machen wir erstmal mit dem und dem Zeug weiter. Und das ist halt auf der einen Seite halt, war halt so ein Halbsatz, der total runtergespielt und nebenbei eingebaut war, aber auf der anderen Seite klarer kaum sein könnte. Also er hat nicht gesagt, wenn das und das passiert, dann impeach mir Trump, aber wenn er halt sagt, wenn das und das der Fall war, dann ist die Trump-Presidency over. Er hat nicht gesagt, dann müssen wir diskutieren, ob das vorbei ist oder sowas, sondern er hat gesagt, wenn sich jetzt Beweise dafür finden lassen, und ich nehme an, dass die relativ schnell auftauchen werden, falls man das noch nicht als bewiesen annimmt, dann müsste Lindsey Graham auf jeden Fall schon ziemlich zurückrudern, um das über diesen Satz zu sagen, nee, das habe ich gar nicht so gemeint, das sollte gar nicht darauf hindeuten, dass Trump nicht Präsident bleibt oder sowas. Und irgendwie häufen sich ehrlich gesagt auch so ein paar so diese kleinen Hinweise. Also zum Beispiel war es wohl so, hier Pence hat ja vor kurzem vor der Knesset in Israel gesprochen, und er hat wohl gefordert, so stellt doch noch mal ein paar mehr Kamera auf und sowas, damit ich ein paar mehr Winkel habe.
Das habe ich auch mitgekriegt, ja, dass er da vielleicht irgendwie.
Und wo dann jemand sagte, wofür braucht er denn plötzlich so viel positives, gut aussehendes Material von sich selber, vielleicht für einen präsidentiellen Wahlkampf, für einen entsprechenden Wahlkampf. Und das ist ja schon mal irgendwann geleakt, dass Pence damals noch vor der Wahl, als die Tapes aufgetaucht sind, dass Pence wohl schon mal mit den anderen Republikanern darüber geredet hat, übrigens, wenn ihr Trump droppt, ich stünde dann bereit als Präsident.
War von Anfang an, ich meine, sonst hätte er sich doch niemals auf dieses Himmelsfahrtskommando gesetzt, wenn er nicht diese Option gesehen hätte, ne? Also
ich meine, er ist Vizepräsident, das ist schon mal immerhin besser als Gouverneur von, oder was auch immer, Gouverneur von Indiana oder was
auch immer. Wie viel Energie der jeden Tag damit verbringt, seine Fresse zu halten?
Ja, aber das ist doch im Zweifelsfall, wenn du Präsident bist, nicht anders.
Ja, also Trump scheint da nicht.
Also das stimmt. Aber das sieht man auch, wie es ihm schadet. Aber das ist im Endeffekt, glaube ich, ja, natürlich will Pence Präsident werden. Natürlich ist, du willst niemals Vizepräsident sein. Und Insofern, ja klar, natürlich will der gerne Präsident sein. Aber ich glaube, dass, was weiß ich was, Joe Biden in seiner Position als Vizepräsident wesentlich entspannter war als Pence.
Das stimmt, ja.
Aber ich muss nochmal, ich würde gerne nochmal was Positives über Trump sagen.
Was?
Ja, wir haben ja, als du hier warst, haben wir ja zusammen diese David Letterman Show gesehen, dieses My Next Guest Needs No Introduction. Du bist ja dabei eingepennt, weil du
ja
so. Ja. Und ich hab's noch zu Ende geguckt. Und
weil ich eingepennt
bin. Was?
Es war kein Werturteil, dass ich eingepennt bin. Das war einfach der Jetlag.
Aber ich fand's, ich hab's zu Ende geguckt und ich fand's furchtbar. Und ich fand, ich mag Obama und ich mag Tendenz, natürlich mag ich seine Politik tausendmal lieber als Trumps Politik. Ich halte ihn für nicht diesen gottgleichen Menschen, zu dem er von einigen Demokraten oder linkeren Personen gelegentlich mal gemacht wird. Aber natürlich hat er tendenziell eine deutlich bessere Politik gemacht als die aktuelle Administration und er konnte viel besser reden und er war viel eloquenter und sowas. Aber so in diesem ganzen Interview, Also hatte ich hin und wieder mal so dieses Augenrollen, was, glaube ich, viele Trump-Anhänger auch über Obama haben. Nämlich so eine gewisse, also es ging nämlich darum, dass Obama über seine beiden Töchter geredet hat. Wie toll die doch sind. Und dass sie auf ganz unterschiedliche Arten toll sind. Nämlich die eine, dass sie quasi immer auf ihn zukommt und immer, guck mal, Papa, was ich hier gemacht habe und wie toll das ist, was ich gemacht habe. Wohingegen die andere doch eher, also da haben wir einen Anruf gekriegt von der Schule und die Lehrerin hat gefragt, ob dieses Gedicht, was, ich weiß jetzt nicht welche von seinen beiden Töchtern, dass sie da geschrieben hat, dass das ja so toll gewesen sei, ob man das denn im Jahrbuch und dem abdrucken dürfte, ob das denn okay sei und so. Und dann fragt man sie am Abendbrottisch so, und dann sagt sie, ja, es ist mein Gedicht gewesen, weißt du, so Augenroll. Und das kann ich irgendwie, ich glaube nicht, dass die Geschichte erfunden ist. Ich glaube, die ist hundertprozentig wahr. Aber ich glaube, es ist genau das, was viele Leute, die Obama nicht mögen, als elitär sehen. Dass nämlich halt beide seiner Töchter total klasse sind, was sie jede Wette auch ungenommen sind. Und
die eine nicht jetzt gerade im College Marihuana geraucht?
Oh, aber erst nach dem legal war, oder?
Das kann ich.
Ist das da Pflicht in dem Fach? Ist das dass das irgendwie angeberisch klang. Und nun ist mir klar, dass Trump unfassbar viel.
Trump auch an, ne? Er sagt, wie ist meine Tochter?
Trump
this
doch
piece
nicht.
Of ass. The nicest piece of ass oder so, hat er über Ivanka
aber
gesagt,
was man halt,
im Radiointerview.
Was man.
Ey, und er würde sie daten, ne? Also wenn er ein bisschen jünger wäre, würde er sie daten.
Genau, und genau das ist der Unterschied. Bei Obamas Angeberei war das halt eine glaubwürdige Angeberei, die halt dadurch irgendwie ein bisschen, bei Trump ist diese Angeberei so bizarr over the top und man weiß, dass
er... Aber der meint das wirklich so.
Ja, natürlich meint er das so, aber niemand um ihn rum glaubt das. Und dadurch wirkt das, kann ich nachvollziehen, dass man dann eher sagt, naja, aber bei dem ist das doch klar, dass der da viel Scheiße erzählt. Der erzählt nun mal viel Scheiße, ne? Das ist halt, das gehört bei dem dazu, das meint er nicht so. Und wohingegen bei Obama, bei dem ist es schwer zu sagen, dass das, und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, bei Obama stimmt das auch einfach. Ich glaube, dass beide seiner Töchter sind wahrscheinlich in der Schule ganz hervorragend und würden auch, wenn sie nicht den Präsidenten der Vereinigten Staaten als Vater hätten, eine tolle Karriere vor sich haben und so. Das wird natürlich jetzt dadurch, dass sie den Präsidenten der Vereinigten Staaten als Vater haben, wird ihnen der goldene Teppich noch viel, viel mehr ausgerollt werden. Das ist ja auch gar keine Frage. In dem Moment konnte ich so ein bisschen, ich würde mir kein Trump-Interview angucken, aber ich glaube, dass er auf so eine gewisse Art und Weise unterhaltsam ist für seine Zielgruppe. Und dass er halt auf eine Art, die Obama definitiv nicht unterhaltsam ist. Und Ich kann mich an, obwohl ich mich auch von Obama an sehr, sehr unterhaltsame Auftritte erinnern kann, zum Beispiel diese Rede damals vor dem Press Corps, hier vor, bei diesem, wie heißt das? Nee, Press, wie hieß denn das? Dieses, weißt du, White House Press Dinner oder sowas. Da hat ja Obama mal diese, und die war ja großartig, also da hat er ja mehrere gehalten, die waren ja großartig und sehr witzig und sehr unterhaltsam und sowas. Aber halt auf seine extrem professionelle und perfekte. Also vielleicht ist das das Wort. Das ist.
Er ist zu perfekt.
Obama
zu sleek.
Durch und durch perfekt. Und das kann ich verstehen, dass das die Leute nervt. Gerade wenn man selber vielleicht nicht so perfekt ist. Und dass ich aus reinem Verstand heraus sage, ja, mir ist im Zweifelsfall jemand, der perfekt ist, in so einem Amt, ich muss ja mit dem kein Bier trinken gehen und ich muss ihn ja nicht auf eine Party einladen oder sowas, sondern er soll halt Präsident eines Landes sein. Und da ist mir so eine perfekte Person deutlich lieber. Und ich glaube, ich würde auch lieber mit Obama sowohl auf eine Party einladen, als auch ein Bier trinken gehen, als mit Trump. Ich glaube, ich würde...
Ach nein.
Alles, echt? Oh Gott. Aber ich glaube, ich kann verstehen.
Stell dir vor, du machst eine Party und dann kommt Trump.
Oh. Oh. Muss ja erstmal alle Frauen sicherstellen, dass die nicht angekrabbelt werden und so. Und das ist, ich glaube, das ist, aber ich kann verstehen, so, dass es Leute gibt, die Trump für weitaus unterhaltsamer halten als Obama. Also ich glaube, wenn du NASCAR toll findest.
Sogar ich würde sagen, er ist unterhaltsamer als Obama und jeder andere US-Präsident, ne? Also im Sinne von, er bannt meine Aufmerksamkeit.
Das sowieso, ja.
Also, weißt du, so Kriegsfilme sind auch unterhaltsam, ja?
Ja,
also,
ja, klar.
Auf so eine gewisse, ja, also, auf so eine zynische Art und Weise. Und ein Autounfall ist auch in gewisser, auf eine gewisse ekelhafte Weise auch unterhaltsam, ja? Man kann jetzt aber nicht sagen, dass Obama nicht unterhaltsam war. Der war auch wahnsinnig unterhaltsam.
Ja, aber,
ich meine, okay, du hast
aber
du hast
für eine andere Zielgruppe.
Ich kann mir vorstellen,
ich meine, guck mal, wenn ich jetzt irgendwelche, was ist denn jetzt mal so ein intellektueller Lustiger? Ich meine, sehr viele Deutsche.
John Oliver,
genau. Sagen wir mal John Oliver gegen Mario Barth. Dann ist John Oliver, finde ich, 1000-mal komischer als Mario Barth. Ich finde Mario Barths Komischkeit im negativen Bereich. Also, wenn
aber wahrscheinlich bist du eine Minderheit.
Aber wahrscheinlich ist man damit eine Minderheit. Und, oder Teil einer Minderheit. Und das ist ja, und das wäre ja an sich auch nicht schlimm. Und ich muss sagen, ich glaube, ich finde den Vergleich von der Unterhaltsamkeit zwischen Trump oder dass ich hier quasi Trump mit Mario Barth gleichsetze, was die Unterhaltsamkeit anhängt, finde ich einen ungerechten Vergleich und zwar in dem Fall tatsächlich für Trump. Ich glaube, ich kann Leute eher verstehen, dass sie Trump unterhaltsam finden, als dass sie Mario Barth unterhaltsam finden.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich aussuchen sollte zwischen diesen beiden, wer ein Land regieren soll, dann würde ich tatsächlich Mario Barth nehmen.
Meinst du?
Ja.
Mario Barth hat eine Fernsehsendung.
Ja.
Und ich habe diese Fernsehsendung nie gesehen. Ich habe mal ein paar Kritiken dieser Fernsehsendung gesehen und so ein paar Ausschnitte und worum es in dieser Sendung geht. Und da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich lieber Mario Barth als Trump hätte.
Gut, also ich kenne Mario
der
Barth. Ich habe, glaube ich, noch nie was von ihm gesehen. Ne? Aber für mich gilt einfach die Regel, wen würde ich lieber im Amt des Präsidenten sehen? Trump A oder B, würde ich immer B sagen. Egal wer.
Okay. Ist Mario Barth insofern schon besser, dass ihn niemand verstehen würde. Und dass wenn er
ja,
dann
so. Nee, ich glaube wirklich, dass Mario Barth
das
bessere Entscheidungen treffen würden.
Da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Ich weiß, wir haben ja sogar den Fall, dass Mario Barth mal Trump unterstützt hat. Den hast du ja wahrscheinlich damals auch mitbekommen.
Ja, stimmt, diese, wo er gesagt hat, wieso, hier sind gar keine Demonstranten vom Trump Tower, ne?
Genau. Komm, das könnte.
Das könnte Trump auch selbst gemacht haben.
Das könnte Trump auch selbst gemacht haben.
Wieso, ich sehe hier keinen. Also, ach Gott. Ja, ich weiß doch nicht.
Und es wäre, selbst für Trump wäre es ein Tiefpunkt. Also es wäre,
also ich kann,
wäre definitiv
ich ein Tiefpunkt. Ich kann mir wirklich Ich wirklich auch, wenn ich Mario Barth überhaupt nicht kenne, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand schlechter sein könnte als Trump.
Oh doch, ich kann mir einige Leute vorstellen, die schlimmer wären
als Trump. Also ich meine, okay, also man muss ja, bei Trump muss man dazu sagen, Trump hat insofern zwei Seiten, dass er erstens ein wahnsinnig schlechter Präsident ist mit wahnsinnig, ich sag mal so, autokratischen Instinkten.
Ja.
Ja. Und auf der anderen Seite ist er aber auch wiederum so schlecht, dass er so ineffektiv ist, seine autokratischen Instinkte in Taten umzusetzen, dass er so, ich glaube, tatsächlich sehr viel im Arscher wären, wenn Trump disziplinierter und fähiger wäre.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass...
Insofern, ne, also ich meine, Hitler ist schlimmer als Trump, einfach weil Hitler fähiger war
ja.
als Trump. Wahrscheinlich auch böser, aber...
Ja, eben. Ich glaube nämlich, dass Trump tatsächlich, also man hört ja mal wieder zum Beispiel, dass er eben gerade ganz im Gegensatz zu dem Klischee innerhalb der Sendung, dass er sich sehr, sehr schwer damit tut, Leute zu feuern oder auch Mitarbeiter zu feuern. Und dass das auch dazu führt, dass das Weiße Haus in diesem extrem chaotischen Zustand ist, dass das halt nicht übers Herz bringt, Leute zu feuern. Und dass er selbst jetzt über Steve Bannon im Nachhinein noch gesagt hat, ja, wir werden sehen, ob wir nie wieder miteinander reden. Jetzt wirklich mal, ich meine, okay, über den Typen jetzt einfach mal zu sagen, ja, mit dem rede ich nicht mehr, das wäre schon nachvollziehbar. Und der hat da offensichtlich auch auf so eine Art so eine weiche Seite, die, also man merkt ja auch, dass er auch bei diesem Dacker-Zeug und sowas, da ist der ja, also der ist ja kein Hardcore durch und durch Nationalist. Er ist da offensichtlich hin und her gerissen, weil ansonsten würde er nicht so viel, erzählen. Und schwanken und sowas. Ich glaube, das ist so ein Teil dessen, warum der so unkalkulierbar ist. Aber wenn er wirklich rund um die Uhr hier auf Steve Miller hören würde, dann würde dieses Land, glaube ich, nochmal einen ganzen Zacken härter aussehen, als es gerade aussieht. Also ich sage nicht, dass das gut wäre und es gibt hier, was man halt so nicht mitkriegt, dass hier zum Beispiel offensichtlich so diese ganzen Immigration-Behörden sich immer weitreichende Freiräume verschaffen und halt Leute abschieben und jetzt wären auch so bekloppte Fälle, dass so irgendwie Leute, die seit 40 Jahren hier leben, die irgendwann mal mit als Teenager irgendwie einen Ladendiebstahl begangen haben, aber hier leben seit so 5 Jahre alt sind und hier halt Enkelkinder haben, dass die plötzlich abgeschoben werden. Also so wirklich so bizarr schlimm falsche Fälle. Ich sag nicht, dass hier irgendwas, dass hier nicht sehr schlimme Sachen passieren, gerade in diesem Land. Und diese ganzen Rollbacks, die so bei der EPA passieren und so diese ganzen Sachen, das sind alles schlimme Sachen. Aber ich kann mir sehr, sehr wohl weitaus schlimmere Leute als Trump vorstellen und das nicht nur aus Inkompetenz. Inkompetenz ist definitiv ein wichtiger Faktor. Seine Inkompetenz wird uns retten. Im Zweifelsfall. Aber ja. Und also es ist. Aber er hat einen gewissen Unterhaltungswert und ich glaube, das war für viele seiner Wähler wichtig. Und ist vielleicht nach wie vor für sie wichtig.
Was ich befürchte, wenn sie es schaffen, Trump jetzt noch abzusägen, ne? Also
ja.
Jetzt innerhalb, sagen wir mal, den nächsten Viertel, halbe Jahr oder so. Also bevor er wirklich etwas richtig, richtig Schlimmes anstellen kann, ne? Also Atomkrieg schlimm, ne? Dann wird er in einer positiven Weise in die Geschichte eingehen.
Ja, Bush ist kurz davor, in einer positiven Weise in diese Geschichte einzugehen. Im Augenblick.
Ja, das würde ich mal noch abwarten, weil der Punkt ist, der Irakkrieg war so desaströs, da musste ich erst einmal eine Fehlentscheidung. Die muss noch kommen, die sich damit messen lassen kann.
Aber die Popularität.
Also die Vietnam ist halt Bush, das einzige, ist die einzige Fehlentscheidung, die da in der Kategorie spielt bisher.
Moment. Auch da könnte man doch sicherlich noch einiges nennen. Die hier das Wegsperren aller Japaner im Zweiten Weltkrieg, ist da vielleicht auch nicht ganz schlecht. Und McCarthy war vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Und Iran kontra. Und aber im Augenblick ist, wenn du Umfragewerte, werden offensichtlich auch für historische Präsidenten gemacht, hat halt ist Bush auf einem Rekordhoch.
Also für klar, so. Natürlich, aber es liegt jetzt nur an Trump. Ne?
Es liegt nur an Trump.
Der wird jetzt momentan. Mal. Ja. Also das.
Aber selbst Hitler, der nun alle Zeit der Welt hatte und Hitler war. Und alle Zeit der Welt hatte und es auch erfolgreich gemacht hat, nämlich die ganze Welt in Schutt und Asche gelegt zu haben, gibt es nach wie vor sehr, sehr viele Leute, die den für bewundern und für von reicht von war doch gar nicht so schlecht bis hin, ja, war der geilste überhaupt. Und das ist, ich.
Naja, komm, ne, Hitler war jetzt nicht so schlimm wie Hitler.
Ja,
eben. Oh, warte.
Aber das ist egal. Ich glaube, egal wie schlimm es ist, egal was der machen würde. Du musst
ja auch bedenken, ne? Hitler war nicht nur schlecht.
Ja.
Hat er Hitler umgebracht.
Ja, das ist. Ja, das ist. Das muss man ihm mal, also hier, viele Leute, also war das nicht im Endeffekt sogar gut, viele Leute haben von sich behauptet, sie würden gern Hitler umbringen, haben es aber im Endeffekt nicht durchgezogen. Der Einzige, der es wirklich durchgezogen hat, war im Endeffekt Hitler.
Konsequent.
Das muss man Hitler aber auch echt mal zugute halten. Also, ja, aber verstehst du, was ich meine? Es ist egal. Also so dieses Berühmte, was Trump irgendwann mal gesagt hat, er könnte jemanden auf der Fifth Avenue erschießen und es würde seinen Popularitätswerten nicht schaden. Da ist ja leider was dran. Das ist ja
nee, was ich eigentlich noch ausführen wollte, war nämlich, also ich meine, Simon, wenn Trump jetzt abtritt, ne, ohne etwas Schlimmes gemacht zu haben,
ja.
Dann wird man, dann wird in Erinnerung bleiben, dass da dieser Typ war, der die ganze Zeit wahnsinnig unterhaltsam war, der halt die ganze Zeit irgendwie ein Slapstick nach dem anderen vollführt hat, ja, der alles durcheinander gewirbelt hat und niemand mehr ernst nehmen konnte. Und das wird natürlich nicht
in dem
Sinne positiv, in dem Sinne positiv, das war ein großer Präsident, der viel geschafft hat,
ja.
Aber es wird halt so als sag ich mal, eine wahnsinnig tolle popkulturelle Erzählung,
ja.
und der lustige Onkel, keine Ahnung was, ja?
Ja.
Wird das eingehen so. Und das ist eigentlich echt schlimm, weil das würde diese krasse Misogynie und Rassismus von Trump halt total normalisieren, so, ne?
Ja, aber gestern gab es, oder am Sonnabend gab es ja von Saturday Night Live, hier war Will Ferrell da, der früher mal bei Saturday Night Live den Bush gespielt hat, und jetzt hat er ihn selber wieder gespielt und hat nämlich so die Rolle gespielt, dass er quasi ein weißes Haus im Keller stehen, also ein Oval Office im Keller stehen hat und jetzt per Twitch eine Rede an die Nation hält, die nämlich ist, I was really bad. Und ich habe, Amerika, du hast noch mit zwei Kriegen zu knabbern. Ich habe sie beide gestartet. Und ja, Mike Pence mag wie ein herzloser Vizepräsident erscheinen, aber mein Vizepräsident hatte tatsächlich physisch kein Herz mehr. Mein Vizepräsident hat einem Typen ins Gesicht geschossen. Und während seiner Vizepräsidentschaft. Und das ist. Und ja, und jetzt tut man so, haha, ach Bush, das waren doch noch Zeiten. Ja, so schlimm war der ja gar nicht. Und der hat genau dieses Image, was Trump auch irgendwann mal haben wird. Idealerweise. Das ist unsere einzige Hoffnung. Wenn das wirklich so weit schafft, sich runter zu. Ich meine, selbst Nixon wird wahrscheinlich von mehr Leuten positiv gesehen als, also das muss man erstmal hinkriegen, so zu versagen, dass dich wirklich gar niemand mehr mag. Gerade wenn du dann halt so dieses Amt und wenn es dann noch so viele Bilder von dir gibt, wo du irgendwie staatsmännisch rumstehst oder sowas, und es ist halt, ja, das ist, das nimmt, also das, damit muss man es einfach abfinden.
Ja, und dann musst du überlegen, ne, dann wird sozusagen die liberale Öffentlichkeit wird im Nachhinein als total hysterisch dastehen, weil sie doch diesen armen Kerl, der doch eigentlich nur irgendwie so lustig im Weißen Haus rumgetrollt hat, ja, dass sie so auf den abgegangen sind und ihn so bekämpft haben, dabei hat er doch gar nichts Schlimmes gemacht, ja. Also das wird das Narrativ sein, habe ich die Befürchtung.
Das wird das Narrativ sein, was die Rechten probieren werden zu etablieren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es zwangsläufig das Narrativ ist.
Ja, ich meine, das hängt zusammen damit. Also wenn Trump irgendwie im Nachhinein positiv gesehen wird, also wie ich meinte, ne, dann wird das entsprechend, wenn wir so aussehen.
Naja, nee, aber guck mal, damals haben alle gesagt, dass Trump scheiße ist und das hat, also dass Bush scheiße war und das hat die, bloß weil die Leute ihn jetzt positiver sehen, hat das nicht im Nachhinein irgendwie den Protest, den es damals gegen ihn gab, der sicherlich weitaus schwächer war, aber delegitimisiert. Es sagt ja niemand, ja, ich meine, ich war damals auf Anti-Irak-Kriegs-Demos in Deutschland, die nicht mal am Irak-Krieg beteiligt waren. Und das waren das war 300.000 Leute oder was waren da? Das waren ja unfassbar viele Leute. Und das ist ja nun, und das wird ja nicht, sagt ja niemand in meinem Hinein, ja, jetzt haben wir ja festgestellt, dass Herr Bush, das ist ja sehr ungenommen, dass der Irak-Krieg eine scheiß Idee war. Es wird halt, ist halt.
Nein, das ist ja der Punkt. Ne? Also Bush im Gegensatz zu Trump hat ja wirklich Scheiße gebaut. Ja, das ist ja, der Punkt. Also Trump hatte noch nicht die Gelegenheit, einen Fuck-up zu machen in der Größe des Irak-Kriegs. Hatte er einfach nicht. Und der Punkt ist ja, dass der Irak-Krieg historisch als mehr oder weniger weil er einfach Fehler dasteht. Es gibt niemanden, der das irgendwie wirklich bezweifelt.
Diesen Satz konnte man, den du gerade gesagt hast, den konnte man überhaupt nicht verstehen. Er war fünfmal gesagt.
Dass der Irakkrieg ein Fehler war, wird wirklich von niemandem mehr bestritten. Und das heißt mit anderen Worten, alle Leute, die damals gegen die dass damals die Leute, die gegen den Irakkrieg waren, heute ja aufgewertet sind. Ja, also Obama hat im Endeffekt mit seiner Opposition zum Irakkrieg seine Wahl gewonnen und sogar Trump hatte das als sein Asset sozusagen in seinem Wahlkampf drin. Ich war schon immer gegen den Irakkrieg, ne, als republikanischer Kandidat.
Ja, ja.
Konnte er damit punkten. Und das heißt mit anderen, also ich würde schon sagen, dass es da eine gewisse Konsistenz gibt in der Beurteilung der Bush-Regierung.
Aber ich würde sagen, dass bisher, muss man halt einfach objektiv sagen, glaube ich, war Trump noch nicht so schlimm wie für die USA wie, oder für die Welt wie Bush.
Genau, das würde ich auch sagen.
Er hat nach wie vor das Potenzial dafür, also deutlich schlimmer zu sein, aber wenn er jetzt aus
dem Abstand, dann war er
objektiv nicht.
Ich würde sagen, er ist definitiv ein schlechterer Präsident im Sinne von ungeeigneter, und wahrscheinlich auch moralisch noch weitaus verkommener. Aber wie gesagt, wenn man ihn an seinen Taten misst, hat Trump noch nichts in der Größenordnung, noch lange nicht, also weit ab von der Größenordnung verkackt.
Ja, also ich sag mal, also was ich glaube, was halt
was aber auch mehr Glück ist als, ich meine, es hätte natürlich auch gleich eine Krise kommen können, ne, irgendeine, wo er eine massive Fehlentscheidung trifft, so, ne? Also das hat uns auch ein bisschen bewahrt, das ist natürlich auch ein bisschen Zufall, ne.
Aber was ich glaube, was im Augenblick noch krass ist.
Sowas wie 9-11 unter Trump, ne, Alter, das willst du nicht erleben.
Nee, will man tatsächlich nicht. Also ich 9-11 will man unter niemanden erleben. Das ist
sowieso.
Aber das ist zum Beispiel was man bisher ja sagen muss mal über Trump, dass er dem bisher scheinbar noch nicht nachgegeben hat. Der hat ja ganz am Anfang hat er ja da mal ein bisschen Syrien bombardiert, da diese Startbahn da von diesen Flugzeugen und wo man ja im Nachhinein sagen, also wo er hier in den Medien gefeiert worden ist dafür, so endlich mal was Präsidiales und sowas und das hat er ja, wo ich sage, ja, ihr habt sehr viele Waffen investiert, sehr viel Geld in die Hand genommen, um Menschen zu töten oder im Endeffekt gar nichts zu erreichen und halt ein bisschen Beton kaputt zu machen. Und das war überhaupt keine gute Aktion, aber dafür haben ihn die Medien damals gefeiert. Und hätte er das so ein bisschen, das hätte er ein bisschen aufgreifen können. Und auch seine Basis hat das auch gefeiert, ganz nebenbei bemerkt. Und also ein paar waren dann so ein bisschen so, der ist aber nicht das, was er uns versprochen hat, aber die allermeisten, für die war das ein großes Fest. Und hätte er damals einfach unter irgendeinem Vorwand diesen Syrien-Konflikt weiter angeheizt oder sowas und hätte oder und wäre da einmarschiert, dann hätte der ganz entspannt seine Popularitätswerte dramatisch verbessern können. Und das hat er bisher noch nicht gemacht. Was, ich weiß nicht, ob das seine Kompetenz ist, ich weiß nicht, ob das, ich meine, könnte man jetzt natürlich sagen, ja, weil er sich nicht gegen Russland stellen will, keine Ahnung, was die Gründe dafür sind.
Also
aber er hat es bisher noch nicht getan.
Also was halt relativ konsistent ist, ist, dass Trump ja im Endeffekt mal eine große Klappe hat, aber im Endeffekt wirklich große Probleme davon hat, Verantwortung auf sich zu nehmen. Deswegen wollte er auch nie wirklich Präsident werden.
Ne? Ja, ja.
Wollte er im Endeffekt den Ruf, und er wollte den Ruhm und er wollte den Wahlkampf, aber er wollte nie die wirkliche Verantwortung übernehmen. Und in so einen Krieg einzumarschieren, ne, und Boots on the ground zu geben, heißt halt wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich hat er da keinen Bock drauf.
Weiß ich nicht. Also keine Ahnung.
Das war ja auch schon immer sein Wahlkampfticket, ne? Das war ja auch immer zu sagen, so, hey, ich bin gegen Auslandseinsätze.
Ja, sein Wahlkampfticket war auch, dass er kein Globalist sei und dass die Reichen ihn nicht mögen. Also, wenn es danach ginge.
Globalist, je nachdem, wie du ihn definierst, ist er ja auch nicht. Also,
naja, er hat sich gerade im Weltwirtschaftsforum Davos feiern lassen. Ich weiß nicht, ob es noch.
Naja, komm, also wenn man da nicht hingeht, dann ist es ja auch. Naja, ist egal.
Ich weiß nicht,
das
viele
ist jetzt
andere
das ist jetzt keine besondere Trumpigkeit, irgendwie nach Davos zu fahren.
Ja, aber er hat einige Sachen gemacht, die definitiv. Also mit Wahlversprechen zu brechen, das ist ja geradezu eine Routine geworden für ihn. Das ist doch, also.
Das stimmt schon, aber ich glaube, ich nehme ihm das schon ab, dass er das ernst meint und dass er das tatsächlich für eine schlechte Idee hält, Auslandseinsätze zu machen.
Ja, außer wenn er merkt, dass es ihm hilft, dann findet er das gut. Also das ist. Also keine Ahnung. Ja, vielleicht hält das für eine schlechte Idee und war da konsequent. Wäre ja tatsächlich. Ich halte diese Auslandseinsätze auch tendenziell für eine schlechte Idee und ich glaube nicht, dass man sich bei ihm dran halten kann. Aber wenn er das durchziehen würde, würde ich sagen, hey, ein Punkt für ihn gegen zum Beispiel Bush. Und ja, keine Ahnung.
Gut. Ja, es ist jetzt schon wieder fast 2,5 Stunden, ne?
Ja.
Reicht ja, oder?
Reicht, ja.
Oder hast du noch ein Thema?
Ich hatte gerade noch ein Thema, habe es jetzt aber gerade wieder kurz vergessen.
Ach, wir können noch mal kurz ankündigen, dass du ja jetzt erstmal in Urlaub fährst.
Stimmt, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub. Aber nur 3 Wochen. 2,5.
Ja, 3 Wochen ist ja schon eine ordentliche Zeit.
Ja.
Und von dort aus wirst du nicht podcasten.
Da werde ich kein Podcast-Equipment mitnehmen. Wir fahren nach Neuseeland.
Da gibt es nämlich gar kein Internet.
Doch, da gibt es Internet. Aber es ist wohl nicht so doll.
Ich habe aus meinem Urlaub ja, haben wir Podcast gemacht.
Das stimmt. Ja, 12 Stunden Zeitverschiebung, ne? Also das könnte man dann so machen, dass, aber ich nehme einfach kein Equipment mit und ich halte das auch für echt ausgeschlossen, dass ich da irgendwie Podcast mache und ich habe auch keinen Bock darauf, da Podcast zu machen. Und,
na gut, dann machen wir jetzt eine 3-wöchige Pause.
Ja.
Dafür haben wir jetzt irgendwie kurz nach.
Eben. Eben. Habe ich hier extra mehr, arbeite ich Montag von zu Hause, nicht Mittwoch wie normalerweise. Hat mein Plan ein bisschen. Nee, also ist jetzt nicht schlimm, aber. Und was wollte ich noch erzählen? Irgendwas wollte ich noch erzählen, was hier im Zusammenhang mit uns beiden. Achso, ja, genau, wir waren ja zusammen auf dem Women's March mit.
Stimmt.
Mit Rob. Die Frau muss zu Hause bleiben und aufs Kind. Nee, ne? Die Frau muss zu Hause bleiben und aufs Kind aufpassen. Wie sich das gehört für so einen Women's March.
Es ist irgendwie, ja.
Nee, Kolja war tatsächlich ein bisschen kränklich geworden und es ist jetzt hier auch gerade ganz schlimme Flu-Season und ich glaube, Diana war auch nicht so scharf drauf, die wollte lieber noch mal eine halbe Stunde schlafen und insofern war das schon alles okay. Also es war ihr Vorschlag, dass wir doch gehen sollen und sie zu Hause bleibt. Ich glaube, das war schon alles ganz okay mit ihr. Aber ja, das war mal wieder hier eine der größten Demos. Also hatte ich nicht damit gerechnet, dass normal so viele Leute auf die Beine stellen.
Ja, am Anfang sah es ja auch gar nicht so aus, ne? Als wir da auf diesen Platz kamen, war es ja noch irgendwie, hatten wir das Gefühl, ach, das ist jetzt hier, keine Ahnung, 5000 Leute oder
genau.
So.
Genau. Also wir sind hier vom Rathaus, vor der City Hall haben wir angefangen, haben wir auf dem Platz rumgestanden und dann sind wir irgendwie losmarschiert, die Market Street ein bisschen runter und dann irgendwann haben wir uns in die Büsche geschlagen und haben in Chinatown uns was zu essen gesucht. Wir sind bis dahin mitmarschiert. Aber es waren halt, das Wetter war dramatisch besser als letztes Jahr. Letztes Jahr musste mal gehen, weil Kolja in eine riesengroße Pfütze gefallen war, weil es so geschifft hat auch die ganze Zeit. Ja, aber das war, das ist schon bin ich echt beeindruckt, dass es nochmal geschafft haben, so viele Leute auf die Straße zu bringen. Das ist, ich hatte befürchtet, dass das total zusammenbricht dieses Jahr. Und ich hatte mich darauf vorbereitet, in dem Podcast zu sagen, naja, es waren mehr Leute, als ich gedacht hätte, weil das waren am Anfang, als wir da standen, war es, als du meintest, es waren ganz wenige, als wir hinkamen. Für mich war es so, sind doch mehr, als ich gedacht hätte. Ich hatte mit wenigern gerechnet, auch auf den ersten Blick. Und dann irgendwie, als wir dann sahen, dass da, als der Zug dann losging und man dann sah, dass da war nur ein Bruchteil der Leute und die meisten waren ganz woanders und plötzlich zog da diese Riesenkolonne los, da war es schon irgendwie, okay, das sind doch ziemlich viele. Ja.
Ja, das war irgendwie ganz nett. Wir sind nicht ganz bis zum Ende durchgelatscht, sondern wir hatten dann irgendwann Hunger und sind dann nach Chinatown abgebogen. Aber ich habe lustige Schilder gesehen, unter anderem Stop Twitter oder so.
Okay, ja.
Also Trump war dann Twitter.
Ein sehr unterschätztes Talent der Amerikaner, schlechte Wortspiele. Das ist wirklich, muss man einfach sagen. Aber ich kann übrigens nur empfehlen, ich war ja auch in New York, war ich letztes Jahr auf dem Science Marsch. Ich kann nur empfehlen, wenn man irgendwo einen Städteausflug macht, sich doch vielleicht zu gucken, ob es nicht irgendwo eine Demonstration für irgendwas gibt, wo, dem man sich anschließen kann und da einfach mal teilzunehmen. Weil zum einen ist es für eine gute Sache. Zum zweiten, wie oft hat man die Gelegenheit, so mitten auf der Straße durch irgendeine Stadt zu spazieren? Das machen auch die Einwohner nicht allzu oft. Und kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr das nächste Mal in New York seid, dann seht doch zu, dass ihr zum Women's March da seid oder zum Science March oder sowas, weil dann könnt ihr mitten auf der Straße durch New York spazieren. Oder durch Washington oder wo auch immer.
Genau.
Juti.
Und ihr zählt dann einfach ein bisschen mehr.
Genau, man zählt dann mit.
Mit diesen Worten verabschieden wir uns für in die Max-Pause und
ja, und Michi, du klingst ehrlich gesagt doch noch ziemlich gejetlaggt, muss ich sagen. Oder irgendwie.
Also ich bin auch noch nicht hundertprozentig auf dem Damm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich schlafe, ne? Also so in der Nacht
und
bin am Tag wach. Der Vormittag ist immer das härteste, weil das ist ja so ein bisschen da, wo ich dann in San Francisco mal geschlafen habe. Aber eigentlich geht das bisher ganz gut so. Ich bin gestern nicht irgendwie um 3 aufgewacht und dann irgendwie lag ich eine halbe Stunde bis eine Stunde wach, aber das passiert mir auch so manchmal insofern.
Du Armer.
Ja.
Gut.
Naja. Alles klar.
Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören.
Tschüss. Bisher.